herzlich willkommen zu Däffner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner.
Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
Werbepartner dieser Folge von Däffner und Schäpitz ist Blinkist. Diese App bietet euch aktuell 25% Rabatt. Bei Blinkist bekommt ihr das Wichtigste aus über 3000 Sachbüchern in sogenannten Blinks auf das Smartphone. Blinks, das sind die Kernaussagen der Bücher, zusammengefasst in gerade mal 15 Minuten zum Anhören oder zum Selbstlesen. So habt ihr das Wichtigste aus neuen Ratgebern, zeitlosen Klassikern, aber auch aus viel diskutierten Bestsellern ganz schnell parat und das auf Deutsch und auch auf Englisch. Also wirklich perfekt für den Uni-Alltag, den Beruf und natürlich auch den Alltag. Jeden Monat kommen an die 50 Blinks dazu und für alle, die dann vielleicht doch noch tiefer in ein Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Däffner und Schäpitz-Hörer. Auf blinkist.de/Däffner-Schäpitz erhaltet ihr nämlich 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Nochmal die Adresse blinkist.de, blinkist.de, Däffner-Schäpitz. Däffner-Schäpitz natürlich zusammengeschrieben und Schäpitz mit AE anstatt Ä. Alle Infos und Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Episode 121, lieber Däffner. Und du bist zurück aus dem Urlaub. Und das ist auch dringend nötig, denn du hast deine Tesla-Bullen der schwärzesten Stunde allein gelassen. Und Raubritter Oliver Samba, den konntest du auch nicht verteidigen, als er die Leute skalpiert hat.
Der wird heute auch nicht verteidigt von mir.
Auch nicht. Nee. Und den Indexbetreiber, der den S&P 500 macht, konntest du auch nicht bashen, als deine Tesla-Aktie nicht aufgenommen worden ist.
Da stehen wir drüber. Aber früher oder später braucht S&P Tesla und nicht Tesla den S&P 500.
Okay. Also, wie war der sagen. Urlaub? Ja,
der Urlaub war großartig.
Das wollte ich eigentlich fragen. Ja, komische Anmoderation. Ich weiß, der James ist ein bisschen
großartig
komisch.
Urlaub, würde ich sagen. Corona sei Dank auf die Idee gekommen, sozusagen ja nicht in die Ferne zu schweifen, wenn das Gute liegt zu nah. Und das Gute muss man ja erstmal erkennen. Ja, wir waren ja in der Ostsee, an der Ostsee und in der Ostsee, in der kalten in diesem Jahr. Ja, da hatten wir ja mit dem Wetter ziemlich Pech. Aber jetzt in den Bergen, in Tirol, im Zillertal, auch noch Glück mit dem Wetter. Und es war traumhaft. Ich kann es wirklich nur empfehlen, Urlaub in den Bergen, ob in Bayern oder in Österreich. Es ist wirklich ein Traum. Und man macht das wirklich viel zu selten, weil man ja immer den Drang hat, in die Ferne zu schweifen. Und man meint, man muss im Sommer unbedingt nach Italien oder Griechenland oder noch weiter wegfahren. Und es ist großartig, weil man einfach sich auch viel mehr bewegt in den Bergen, weil man mehr Sport macht, als wenn es 40 Grad hat und man nur unter dem Liegestuhl liegt und dann in den Bergen wandert, Mountainbiken, was auch immer da möglich ist. Also,
da hast du doch Bilder bei Instagram reingestellt. Ja, natürlich, ja. Wandert der Dietmar, eins auf so einem Fahrrad, auf so einem komischen und eins im Pool und dann schrieb dann irgendjemand, warum eigentlich kein Bild außerhalb des Pools? Habe ich mich auch gefragt, weil also ich ja hier kritisiert
worden
bin.
Konkret war die Frage nach der Badehose. Und diese Blöße wollte ich mir natürlich nicht geben. Ich kann ja nicht den Chapitz bashen für seine Badehosenfotos. Ne? Und ich habe mich dann relativ bedeckt gehalten. Ja? Also.
Aber uns hat jemand geschrieben, wir wären jetzt auch ein Reisepodcast, weil nämlich ein Mensch ist dort genau abgestiegen, wo wir in Italien waren, mit diesem wunderschönen Haus. Und ich hatte ja auch die Bilder da gepostet. Er hat das dann gefunden bei Airbnb und war genau da und hat dann auch die Reise nachgemacht, war auch in Pisa am schiefen Turm und hat das gemacht. Also wir sind jetzt auch im Reisepodcast.
Auf den Spuren des Chapitz in Italien, ja. Oh, und diesem Bettchen hat der schon gelegen. Ja. Ich nehme noch eine Devizinalie mit.
Dieses Internet hat er benutzt.
Nicht mehr das Turiner Grabtuch, nein, das Betttuch vom Chapitz wird jetzt gehandelt.
Bei eBay. Wunderbar.
Ja, jetzt hast du ja, wenn so ein Bärenfell vom Bett liegt, dann war der Chapitz
da. Es ist du warst ja im Urlaub, als der große Meister da war. Der große Meister hat Deutschland, der Klima-Heiland war da, nämlich Elon Musk.
Was heißt der Heiland?
Der Heiland. Und er flog, er jettete durch Deutschland, nicht etwa im Tesla, das auch, aber er jettete im Privatjet durch Deutschland. Und das zeigte so ein bisschen, dass es mit dem Klimaschutz selbst nicht so besonders ernst meint. Ein Kollege hat mal ausgerechnet, wie viele Teslas er verkaufen müsste, um diesen CO2-Abdruck wieder wettzumachen. Das sind relativ viele.
Das ist wieder diese Kleingeistigkeit der Deutschen. Nein, ich meine, Elon Musk setzt auf Klimaschutz durch technischen Fortschritt. Und das ist genau die Lösung des Problems. Nicht Klimaschutz durch Verzicht, wie es manche predigen, die Grünen zum Beispiel teilweise. Nein, wir brauchen Klimaschutz durch technischen Fortschritt, weil wir können uns nicht zurück ins Steinzeitalter befördern, um das Klima zu retten, sondern wir wollen weiter auch leben, wir wollen weiter in Urlaub fahren, wir wollen weiter Industrienation sein, und das geht eben nur mit technischem Fortschritt, und da ist das, was Tesla bietet, einfach ein Meilenstein und ein großer Beitrag dazu. Und um diese Projekte voranzubringen, muss man sich eben auch bewegen, ja, und das tun auch
andere. Das muss der größte Privatjet sein, wo du auch irgendwie Transporter, hättest du einen Panzer, glaube ich, noch mit reinfahren können, muss es der sein. Es hätte auch eine Nummer kleiner sein können, aber gut, wenn du meinst, der Heiland, der kommt über uns, genau. Und er ist sonst okay.
Es war doch großartig, dass er in Deutschland so intensiv unterwegs war, und mich hat vor allem gefreut, dass er auch den VW-Chef Diess getroffen hat, ja, und den neuen ID3-Probe gefahren hat da in Braunschweig.
Und auch den ID4.
Und den ID4, und das sind ja wirklich extreme Tesla-Konkurrenten, mit denen VW jetzt angreift, und das ist ja, im Prinzip macht er ja dafür auch Werbung dann, wenn Elon Musk sich in so ein Auto setzt und sich fotografieren lässt. Also von daher sieht man schon, da gibt es auch eine große Verbindung, was wir ja schon öfters thematisiert hatten, auch als Diess bei uns im Podcast war. Und großartig, also er bringt die E-Mobilität insgesamt voran und stört sich auch nicht daran, wenn Konkurrenten da einsteigen und ihm Konkurrenz machen. Und bei CureVac war er ja auch, also dem Tübinger Biotech-Unternehmen. Und fand ich auch sehr, sehr spannend, was Tesla da macht mit Tesla Grohmann, die er übernommen hat, und die eben solche Art, ja, Drucker herstellen, sodass man Impfstoffe mobil überall auf der Welt relativ in kurzer Zeit dann herstellen kann. Eine tolle Innovation, die CureVac und Tesla da zusammen quasi entwickelt haben, Tesla Grohmann. Und plötzlich ist Tesla auch in dem Bereich, da gab es ja dann Spekulationen, ob jetzt Elon Musk bei CureVac auch einsteigen könnte, wurde dementiert von CureVac oder auch von Dietmar Hopp, dem Großaktionär bei CureVac. Aber finde ich eine spannende Geschichte. CureVac, haben wir auch gleich mal ein paar Aktien davon ins Depot gelegt, die ja auch wieder ein bisschen zurückgekommen sind. Ja, nach dem IPO, die waren ja ziemlich hochgeschossen, sind uns etwas zurückgegangen, aber wo Elon Musk Fantasie drin ist, ne, da kann man sich auch mal beteiligen.
Ja, wohl, Bill Gates hat gesagt, der Elon Musk von Impfstoff wird er nicht so viel verstehen. Aber
ja gut,
er wollte ja damals schon in Thailand die Jungs aus der Höhle mit irgendeinem U-Boot rausholen. Er hat da schon so einige Ideen gehabt, die möglicherweise nicht so. Ja. Und was mich jetzt gewundert hat.
Bei Chinesen musst du immer 10%
abziehen. 10%? Bei ihm musst du, glaube ich, 50% abziehen.
Moment mal.
Also doch, ich meine, 50%.
Elon Musk liefert so viel in allen Bereichen. Also da kannst du auch mal 10% Ausschuss hinnehmen. Ja? Das ist einfach so. Ja.
Gut, dann haben wir noch Fragen auch bekommen zu Elon Musk. Aber erst noch eine Sache. Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin, hat er getwittert. Es wird super Spaß machen, sogar auf Deutsch. Und dann stand drunter, dass Sie 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Werk beschäftigen. Ich dachte mal, der würde ohne Menschen irgendwie produziert. Das habe ich jetzt ein bisschen irritiert. Und dass er jetzt nur das Layout mit 40.000 Leuten macht, habe ich jetzt auch. Also ich dachte so, ich dachte, das wäre die erste Fabrik ohne
das
Menschen.
Das hat keiner gesagt, aber
sie. Aber 40.000? What? In Berlin? Na gut, okay. Das nur dazu, das habe ich noch etwas irritiert. Und dann fragte Matthias, der hat geschrieben, der Aktiensplit von Tesla, welches den Kurs von 450 auf 300 Euro gedrückt hat, solltest du einen Ausblick bieten. Und auf den Battery Day wird er auch gerne wissen, was du davon hältst.
Also, ist ja auf 500 Dollar hochgegangen. Also der Aktiensplit hat nicht gedrückt. Das muss ich glaube.
Das war der Höchststand. Dann ging es das mal runter und jetzt ging es wieder hoch.
Hat enorm geschoben, nicht gedrückt. Das muss man jetzt mal
die Ankündigung hat
klar
gedrückt.
Sagen. Es hat nur den Nennwert der Aktie gedrückt. Aber wir wissen ja, dass man dafür jetzt 5 im Depot hat. Und vorher ist ja nach der Ankündigung des Aktiensplits die Tesla-Aktie um 70% hochgeschossen. Mhm. Bis auf 500 Dollar. Wir springen jetzt dann immer von den neuen.
Das muss man mal
das wären dann 2.500 Dollar, ja, wo die Aktie war. Und ich hatte ja damals schon gesagt, als ich bei 2.000 Dollar war, dass ich auch mal jetzt dann meine Position verkauft hatte, weil es mir einfach zu schwindelig da oben wurde. Und bin aber wieder eingestiegen und habe dann auch nochmal verbilligt, als es jetzt so runterging. Und von daher war das doch eine wunderbare Chance für alle, die schon lange immer Tesla-Aktien haben wollten. Und viele sind natürlich wahrscheinlich in den Hochphasen dann nach der Split-Ankündigung angestiegen. Da haben wir ja auch immer gesagt, naja, es ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Und jetzt hat es mal gerumst.
Es gab den größten Tagesverlust, 21%.
Und aber vom schwärzesten Tag zu sprechen, ich meine, nach so einer Rallye, ja, ich meine, das ist ein Sommergewitter in einem wirklich Hochsommer, in einem Partysommer, den man erlebt hat, und dann gewittert es mal, und das ist doch kein schwärzester Tag in der Geschichte. Also da gab es auch schlimmere, wo wirklich vielleicht Tesla auch schon mal existenzbedroht war und so weiter und so fort, wo man durch die Produktionshölle gegangen ist, aber dass ein Aktienkurs, der so heiß gelaufen ist, dann auch mal fallen kann und muss und darf, das ist doch richtig, aber das Ganze wollen wir ja heute sowieso nochmal generell.
Genau, Technologie.
Tesla war ja nicht der Einzige, der abgestürzt ist. Und,
aber der Battery Day, da wollte noch was wissen, der Matthias.
Battery Day am 22. September, ja. Genau. Und da steckt natürlich auch wieder viel Fantasie drin. Und ja.
Ich habe mir den letzten Day mal angeguckt, das war der Tesla Autonomy Day. Der war im April 2019. Und hat er gesagt, im April 2019, in 18 Monaten, werden wir 1 Million autonome fahrende Robotaxis auf den Straßen sehen. Und wahrscheinlich müsstest du, die haben wahrscheinlich gerade mal 1 Million so fahrende Menschen mit Taxis, du müsstest die Leute alle rauswerfen, müsstest die Autos autonom fahren lassen, damit du diese Prognose einhalten lassen kannst. Und ich würde vermuten, das wird er auch in den kommenden 12 Monaten nicht hinbekommen und in den kommenden 24 Monaten auch nicht, wahrscheinlich in den kommenden 5 Jahren nicht diese Prognose. Insofern sollte man diese Prognosen, die an diesen Days gemacht werden, nicht für zu bare Münze nehmen.
Aber ich glaube, im Batteriebereich, da kann man schon auch Konkreteres erwarten. Ja, gibt sicherlich Fortschritte in der Technologie, die man präsentieren kann. Nicht nur reine Vision beim autonomen Fahren. Da ist Tesla nach wie vor ganz, ganz weit vorne. Aber natürlich hängt autonomes Fahren nicht nur von der eigenen Technologie ab, sondern auch von der Regulierung, die dies dann ermöglicht. Aber da ist auf jeden Fall Tesla einer der Player, die ganz vorne mit dabei sind. Neben Google und seinem Projekt Waymo. Ist, glaube ich, da, wie gesagt,
das werden wir in den nächsten 5 Jahren nicht erleben. Ich würde sagen, wir werden in den nächsten 5 Jahren kein autonomes Fahren erleben. Ich glaube das nicht, dass es funktioniert.
Teilautonom. Naja, auf der Autobahn oder so oder auf Straßen, die gut abgesperrt sind. Lassen Sie ein anderes Mal darüber diskutieren. Das ist wirklich ein komplexes Thema. Und hängt, naja, wie gesagt, vor allem von der Regulierung, von Rechtsfragen. Aber auch von der Technologie.
Ab. Ich bin ja einmal mit einem Hörer nochmal gejoggt und dessen Freundin arbeitet an der an künstlicher Intelligenz, und der hat mir erzählt, was das Problem ist, wenn jemand verschwindet aus dem Bild, weil er hinterm Baum ist und dann wieder vorkommt. Das kapiert diese künstliche Intelligenz nicht. Und deswegen ist es ja auch so passiert, dass so viele Unfälle gewesen sind, und das kriegt eine künstliche Intelligenz noch nicht hin, und deswegen kannst du diese Kisten nicht autonom fahren lassen, wenn Leute auf der Straße sind. Wenn die Straßen frei sind, mag das gehen. Und der hat ja auch nicht erkannt, beispielsweise, dass irgendeinem Auto was rausragte hinten, und da hat sich jemand schon mal den Kopf abgerissen und solche Sachen. Also, es gibt halt so Sachen, die eine künstliche Intelligenz nicht wirklich erkennen kann, wo wir als Menschen sagen, ja klar, der ist in einem Baum verschwunden, jetzt kommt er wieder vor. Das ist halt schwer für eine Maschine, und deshalb...
Für mich ist vor allem die Frage, wie programmierst du das denn, sodass du nicht einen Radfahrer überfährst, der sich nicht an die Regeln im Straßenverkehr hält, ja, oder einen Fußgänger, aber sodass du trotzdem einen flüssigen Verkehr noch ermöglichst und nicht irgendwie jeder Fußgänger jetzt weiß, ich kann jetzt einfach auf die Fahrbahn springen und dann hält das autonome Auto ja sowieso an, also ich brauche ja nicht mal warten, bis die Ampel grün ist oder sowas. Also das sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierige Fragen noch in der Umsetzung und so weiter.
Mhm. Tja, und wen spannend, fährst du um? Wen fährst du um, die Oma oder das Kind? Wenn
genau,
du irgendwie
das sind
zwei
diese
Personen
Fragen,
auf der
wo viele
hast.
Philosophen und Moralforscher beteiligt sind. Wie kann man solche Algorithmen dann wirklich programmieren? Eigentlich kannst du nur einen Zufallsgenerator das entscheiden lassen. Ne? Das
ist Lotterie.
Ja,
dann doch lieber Menschen fahren lassen, das ist eine Art Zufallsgenerator.
Aber Battery Day, ich glaube, da gibt's spannende Ankündigungen und spannende Fortschritte in Sachen Batterietechnologie zu vermelden. Da hat ja Elon Musk auch schon wieder ein bisschen geteased und getwittert, was jetzt auch schon den Aktienkurs ja auch schon wieder richtig
Der ist schon wieder 440. Der ist schon wieder bei 440 Dollar. Also schon wieder über der 2000 Dollar Marke in der alten Tesla-Welt.
Der war bei 330 Dollar und das war wunderbare Kaufchance.
Und Europa war noch tiefer sogar. Da gab es einmal an einem Tag so einen richtigen Ausverkauf. Da hättest du sogar umgerechnet für 1.500 Dollar kriegen können. Aber das war halt eine kurze Sache. Ich bin gespannt.
Ja, wir bleiben weiter dran.
Und wir haben einen anderen Tesla. Wir haben Nikola
Tesla.
Tesla
hoch 10, also zumindest.
Das ist ein Thema, da müssen wir auch drüber reden.
Und da haben wir ja auch, Gott sei Dank waren wir uns da ja auch einig. Ja, bin ich ja froh, dass wir da schon immer ganz ungutes Gefühl hatten bei Nikola. Ja, und jetzt gab es halt wirklich einen ziemlichen Schlag in die Magengruppe. Grube von Hindenburg Research, die sagen, hinten bei Nikola ist alles ist nur ein Meer an Lügen.
Ja. Und ich fand wirklich, also wer sich das mal durchliest, es ist frei im Internet verfügbar. Klar wollen die das, dass es wirklich viele Leute lesen, weil die ja auch die Aktie leer verkauft haben, sprich auf fallende Nikola-Kurse setzen. Aber wie akribisch die vorgegangen sind und jedes Blatt umgewendet haben und geguckt haben. Und das geht damit los, dass sie rausgefunden haben, dass dieser Truck, der gar nicht selbst fuhr, einfach einen Berg runtergerollt, runtergerollt wurde. Und jetzt seitdem gibt es ja im Internet so eine Art Nikola-Challenge. Jeder kann sein Auto mal einen Berg runterrollen lassen und gucken, wie schnell es von 0 auf 100 beschleunigt. Das ist ja so eine etwas lustige Sache. Und man sieht echt, was da für ein Wirtschaftskrimi ist. Man sieht die Vorgeschichte dieses Gründers, wie er schon andere Leute geprellt hat und irgendwie Unternehmen verkauft hat und denen gesagt hat, du kriegst 50% ab und dann aber viel weniger abbekommen hat. Also wirklich Sachen, wo man sagt so, das ist wirklich Schwindel. Und sie sagen halt, er hätte sich nur bei einzelnen Unternehmen das Know-how eingekauft und hätte bei jedem Unternehmen den Eindruck hinterlassen oder gemacht, ja, wir haben ganz tolles Know-how und wenn du noch mit dabei bist, dann kannst du noch damit gewinnen. Und das hat er irgendwie mit Bosch geschafft, das hat er jetzt mit GM geschafft, das hat er mit Iveco geschafft, also mit dieser chinesischen Holding. Und alle sind sie wohl mehr oder weniger drauf reingefallen. Zumindest suggeriert es dieser Report. Und es ist jetzt, die SEC, die fangen jetzt ja auch an, das Ganze mal zu untersuchen, ob da gegebenenfalls Schwindel vorliegt und ob da Betrug ist. Aber es ist wirklich, es ist faszinierend, wie wenn jemand sich hinstellt und einfach einen großen Truck auf eine Bühne hebt und der schön aussieht, wie die Leute alle sagen, yeah, wie cool. Und als dann GM eingestiegen ist, stieg dann die GM-Aktie um 8% und die Nikola-Aktie um 44%. Und man dachte sich so, wow, crazy. Beide Aktien auf einmal gehen. Und man dachte sich, es ist und einfach so ganz einfache Sachen. Er hat den Bruder eingesetzt als Chef der Innovationsabteilung Wasserstoff. Und man denkt sich so, Wasserstoff, da würde man den Wissenschaftler denken und dann ist es der Bruder. Dann hat er irgendeinen so Golfclub-Manager, mit dem er Golf gespielt hat, hat er irgendwie als Innovationsführer eingesetzt. Also Das hätte auch jeder normale Mensch rausfinden können über eine LinkedIn-Untersuchung. Aber was die noch rausgefunden haben, mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, so, also wirklich, das ließ sich wie ein wirklich spannender Wirtschaftskrimi. Und ich kann jedem nur raten, also von diesem Unternehmen sollte man weiterhin die Hände lassen.
Ja, weil das ist, bin ich auch absolut, hat mir, wie gesagt, von Anfang an so ein ganz komisches Gefühl und haben gefragt, ja, was hat der denn eigentlich an Technologie, wenn ich so viele Partner brauche? Und ich meine, wer fällt dann wieder drauf ein? German Silly Money. Also Bosch hat sich ja eben auch beteiligt, ja. Und auf der anderen Seite lässt er von Bosch dann wiederum Brennstoffzellen entwickeln. Also ich meine, Bosch hat sich ja bisher noch nicht so richtig hervorgetan als führendes Brennstoffzellenunternehmen. Ja, ich traue das denen durchaus zu, dass sie das auf die Reihe kriegen, ja. Aber andere sind da seit 20 Jahren unterwegs, war und im Wasserstoffbereich.
Sein Pickup lässt er jetzt von GM fertigen, weil denkt sich so, what? Wenn er das doch selbst kann, wieso lässt er das jetzt bei GM fertigen? Und GM macht sich selbst Konkurrenz mit einem Nikola.
Total fragwürdig und dann will er irgend so ein Leasing-Modell und von Nell lässt er dann die Tankstellen bauen. Das sind alles Luftschlösser und alle müssen sich aber erstmal beteiligen, dass sie von ihm einen Auftrag kriegen. Und dann wird immer behauptet, ja, wir haben ja unsere ganze Produktion sind auf Jahre hinaus ausgebucht. Ich meine, das sind unverbindliche Vorbestellungen. Ich glaube, die bezahlen noch nicht mal eine Anzahlung.
Die hat sie angeblich wieder zurückgezahlt, die Anzahlung. Man weiß auch gar nicht, ob überhaupt eine Anzahlung jemals geflossen ist. Aber es sind lauter so Ungereimtheiten. Das erinnert so ein bisschen an diesen Fall Theranos. Ich weiß nicht, ob du das noch, Elizabeth Holmes, das haben die auch reingeschrieben in dieses Research, das war ja so eine Biotech-Hochstaplerin, die hatte ja so ein Gerät entwickelt, mit dem du dein Blut einfach nur so ganz einfach, ganz wenig Blut und dann würde das sofort auf 700 Viren und Bakterien dein Blut untersuchen und würde dir dann sofort sagen, wie dein Gesundheitszustand ist und sie hatte auch schon Vereinbarungen mit Walgreens und Safeway mit lauter Ketten schon geschlossen und auch hatte in dem Aufsichtsrat irgendwelche alten Politiker drin, also ähnliches Muster und am Ende war es Riesenschwindel und sowas ähnliches. Es ist lustig, dass sowas immer wieder passiert und dass man so auf Hochstapler,
Also man kann es noch nicht gerichtsfest behaupten natürlich, aber die Zweifel sind groß und auch die Financial Times hat ja recherchiert und kam auch zu teilweise ähnlichen Ergebnissen, auch gerade was diesen Truck da bei der Vorführung anbelangte und Iveco hat sich übrigens heute geäußert, ja in Ulm, also Deutschland ist sehr involviert in dieses Projekt, sowohl Bosch im Schwabenländle als auch Ulm in Iveco, die in Ulm eben diese Prototypen fertigen, angeben, die haben heute gesagt, die fertigen diese Prototypen, noch 2020 sollten Testfahrten Fahrten beginnen, aber man hat ja vorher, hat ja Nicola schon suggeriert, dass die schon im Prinzip schon fahren, ne? Also, aber Iveco stellt klar, die werden gerade gefertigt, also, ne? Und also da gibt es sehr viele widersprüchliche Aussagen und man sollte auch auf jeden Fall von dieser Aktie die Finger lassen, auch weil natürlich auch wieder Leerverkäufer drin sind, die SEC ermittelt, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Risiken und die Aktie ist nach wie vor sehr, sehr hoch bewertet und ja.
Dafür, dass sie keinen Umsatz hat, muss man sagen, genau. ist sie immer noch, ich guck mal kurz nach, ist sie immer noch mit 13 Milliarden, also 13 Milliarden für ein Luftschloss.
Heiße Luft, ja. Schrieb eben Hindenburg Research, ja. Sei die Wasserstoffbatterietechnologie von Nicola. Und wie gesagt, auch zum Beispiel in unserem Podcast mit Kolja Barkon haben wir auch diese, hat er ja auch diese Zweifel geäußert. Also wir haben rechtzeitig gewarnt, ja. Besser
und
viel.
Er hat ja auch angemerkt, dass es ihn irritiert, wenn Tesla ohne Wissenschaftler die gleiche tolle Technologie hinkriegen soll wie
Nicola
andere.
Meintest du.
Ja. Nicola, ja, meine ich ja. Nicola, also wo Tesla ja wesentlich mehr Wissenschaftler beschäftigt. Und auch da hat ja dieses Hindenburg Research sehr schön geschrieben, dass sie irgendwelche Brennstoffzellenbuden erstmal gekauft haben, die dann aber nicht funktioniert hätten. Die haben zugemacht und dann haben sie schnell jetzt mit anderen Deals gemacht. Also es liest sich wie ein Krimi. Und man kommt da nicht wieder von weg. Also wirklich eine sehr spannende.
Und das
spannende
ist halt
Sache.
Dann immer, wenn so eine Branche so boomt, dann lockt die halt solche Betrüger an. Und wie gesagt, dieser Wasserstoff-Hype, den es gibt überall, der lädt halt dazu ein, den auszunutzen.
Aber auch der Tech-Hype insgesamt, wenn die Leute nicht nachfragen.
Ja, aber
Leute
Tech ist wirklich unterschiedlich. Nein, aber Tech.
Wenn keiner nachfragt, was da los ist, wenn immer mehr Unternehmen an die Börse. Aber wir haben das ja gleich,
ja,
das Thema.
Ja, aber Tech-Hype, das war im Jahr 2000, wo einfach blind irgendwas mit eben Internet verjubelt werden konnte an der Börse und das ist für mich im Wasserstoffbereich der Fall. Das hat überhaupt nichts zu tun, was mit Apple, mit Amazon oder auch mit Tesla passiert. Das sind ganz andere Unternehmen, die auch schon bewiesen haben.
Gut, da diskutieren wir gleich nicht drüber.
Nein, aber Wasserstoff ist für mich der absolute, wenn ich auch jedes Mal, wenn ich eine Börsenzeitschrift aufmache, Euro am Sonntag, der Aktionär, einseitige Anzeigen für irgendwelche Wasserstoff-Index-Zertifikate, die da kreiert werden, ein Nordamerika-Zertifikat, ich glaube, Morgan Stanley ist es, glaube ich, die auf den Markt gebracht haben und immer Jahrhundertchance Wasserstoff drüber steht, wie in Chapitz-Artikeln. Ja?
Ja. Es ist dann, eine Jahrhundertchance, ich würde das so mal sagen.
Nein, ich bin immer skeptischer gegenüber Wasserstoff, weil wirklich? Ich einfach glaube, dass, und ich glaube, sobald wir stärker, dass wir auch im LKW-Bereich vielleicht es elektrobasiert nur machen können, wenn wir stärkere Batterien kriegen und glaube ich, dass Tesla da große Anteile haben wird an den Fortschritten, die es da gibt. Und dann brauchst du auch da keine Wasserstofftechnologie für LKW mehr und dann kannst du alles, was Mobilität auf der Straße anbelangt. Züge gab es übrigens auch schon Versuche, dass
mit Batterien,
ja,
na klar,
das gibt's, habe ich neulich gelesen, kann ich hier gerne einen Artikel nochmal so.
Aber da würde ich denken, Züge, Flugzeuge,
hast du überhaupt kein Problem, einen Waggon voll mit Batterien zu machen, was auch immer. Flugzeuge ist vielleicht das Einzige, wo du wirklich dann nochmal synthetischen Kraftstoff herstellen musst. Und weil du einfach ein Flugzeug auch nicht so richtig voll mit Batterien packen kannst. Aber
ich gar nicht so viel, wie du
Wasserstoff
brauchst,
ist gar
nicht
so viel Rohstoffe.
Nicht sehr energieeffizient. Du hast ja gar nicht so viel. Du kriegst ja gar nicht so die Batterieproduktion so
in der Batterie
nach oben gebracht. Wie viel du bräuchtest. Insofern ist da auch für die alternative Energie, brauchst du doch irgendeine Speicherung. Da ist doch Wasserstoff das perfekte Medium.
Nein,
für.
Die Speicherung, da ist also
Energiespeicherung über Wasserstoff,
ja, das Ganze
ist noch,
mit
hat
den,
keine
mit
hohe
den
Wirkungsgrad bisher. Aber das brauchst du irgendwie. Also Batterien wirst du nicht so schnell in der Vielzahl und in der
mit
Größe
jedem,
machen.
Elektroauto, das unterwegs ist, hast du ja auch wieder zusätzliche Speicher zur Verfügung und so weiter. Und da wird sich sehr, sehr viel tun. Und
müsstest du jedes Auto an so eine Leitung anschließen. Da müsstest du irgendwie so Induktionsdinger in der Straße
haben. Übrigens auch.
Das kannst du doch vergessen.
Nein, es gibt jetzt gerade
so
einen Versuch. NBW macht mit einem israelischen Startup einen Induktionsversuch, wo du zum Beispiel Busse bei der Fahrt, während der Fahrt aufladen kannst. Das ist ein super, super Ding, weil dann brauchst du nie mehr so eine riesen Batterie im Bus, sondern kannst dann während der Fahrt permanent aufladen, hast eine relativ kleine Batterie. Ein Bus, der in der städtischen Einsatz ist, ja, das ist eine ideale Lösung. So an solchen Lösungen wird gearbeitet und ich glaube, das wird die E-betriebenen Fahrzeuge, batteriebetriebenen Fahrzeuge enorm voranbringen und da brauchst du keinen Wasserstoff.
Ich vertraue weiter auf Wasserstoff.
Ja,
ich vertraue weiter auf Wasserstoff.
Gut. Nein, ich bin skeptisch. Nur in einzelnen ausgewählten Bereichen. Industrie, Stahlindustrie, wo du wirklich hohe Temperaturen erzeugen musst, wo du hohe Temperaturen brauchst, da macht es vielleicht Sinn. Aber
wie brauchst du denn Energie in diesen ganzen Stadien?
Das wird ein Nischenprodukt bleiben, das wird keine Nische bleiben.
Und das wird keine Nische bleiben, wenn du
Wasserstoff,
wenn du bis zum Jahr 2050 CO2-frei sein willst, lieber Defner, dann musst du ja alle Stahlwerke, alle Industrieanlagen, musst du ja, das ist doch keine Nische. Das ist doch keine Nische.
Aber nicht die breite Mobilität. Ja, ich bin jetzt
ich habe nicht bei Pkw gefahren, gesagt, wunderbar. Natürlich nicht Pkw, aber bei Lkw wirst du das schon haben. Ja. Du wirst es bei größeren
Lkw, glaube ich, auch hinkriegen. Da werde ich, ich glaube auch, dass sich da der Batteriegetriebene durchsetzt und dass es da, sobald es effizientere Batterien gibt, gibt es da auch wieder einen neuen Quantensprung und da brauchst du da auch. Und dann hast du keine Wasserstofftankstellen, die sind überhaupt nicht verbreitet und werden sich auch nicht verbreiten und dann macht es alles keinen Sinn.
Okay.
Und das ist, also,
haben wir was zu diskutieren? Das ist wunderbar. Ja. Das wird ein ewiger Streit bleiben.
Genau.
Ich werde mir die Linde-Aktie mal im Blick behalten. Das ist ja ein guter Gradmesser dafür. Während die anderen Wasserstoffwerte sind ja eher so eine Zockersache, da geht es ja eher um Risikoneigung, da geht es ja nicht um
die anderen sind einfach, genau, das sind Zocker. Ja, und die Linde-Aktie ist ja nur zu einem kleinen Bereich im Wasserstoff engagiert.
Aber das ist der Hebel. Das ist der Hebel bei Linde.
Das ist der Hebel, ja. Aber wenn du einen Hebel auf Wasserstofftechnologie wetten willst, dann kannst du auch die anderen kaufen. Aber ich würde davor abraten und das ist für mich eine absolute Blase. Ja, und da mag ein bisschen Wasserstoff drin sein. Ansonsten wie bei Nikola viel heiße Luft. Der Nikola ist übrigens auch in diesem Nordamerika-Index mit drin. Also von daher auch davor sei dann abgeraten.
Gut, dann haben wir noch eine Zuschrift zum Schluss, nämlich von Christian. Biotechnologe ist er. Oh. Und er sagt, ich höre euch immer im Neurolabor, wenn ich meinen genetisch veränderten Drosophila-Fruchtfliegen unter dem Mikroskop am Hirn operiere.
Gott. Haben die ein Hirn,
und,
ja?
Ja, die haben ein Hirn. Er operiert da am Hirn und immer wenn es etwas lauter wird, dann muss die Fliege leiden. Also das ist so ein bisschen, also sollten wir uns hier ein bisschen am Riemen reißen.
Das muss das aber eine.
Christian.
Also da braucht man Fingerspitzengefühl, wenn du eine Fliege am Hirn operierst, würde ich mal sagen.
Das denke ich mal. Unterm Mikroskop.
Ich war ja heute beim Zahnarzt, ja? Ja, vielleicht.
Ja.
Ähnlich wie so ein Fliegenhirn, ja?
Gut, also du siehst, was wir für eine intelligente Zuhörerinnen und Zuhörerschaft haben.
Du meinst die Fliegen mit dem...
Nein, nicht Fliegen. Von Biotechnologie über, jetzt hatten wir neulich, bin ich ja mit dem Tech-Kollegen gerannt. Oder andere, also wie ich, großartig, also top.
Wahnsinn.
Ja, jetzt haben wir der Urlaub ist abgehakt.
Urlaub,
das
kommt nochmal noch in meinem Bullen der Woche. Ja.
Ach, hast du noch?
Ja, das ist gut. Ich habe noch einen Bullen aus dem Urlaub mitgebracht. Ja.
Willst du den Bullen zuerst vorstellen oder willst du erstmal mit dem Bären?
Ich finde, der Bär. Also erstmal muss einer jetzt raus. Und das wurde ja auch angeschrieben und so weiter. Du hast es ja auch anfangs schon erwähnt, also was da passiert ist in den letzten 14 Tagen in Sachen Rocket Internet. Also das
kriegt der Olli? Kriegt der Olli etwa von dir jetzt einen Bären?
Er kriegt zum ersten Mal einen Bären, ja. Und er hat ihn sich redlich verdient, muss man sagen.
Er hätte schon vorher sich verdient. Aber
hat ja eine lange Geschichte hier. Ich habe ja hier Rocket Internet auch nicht ganz so intensiv wie Tesla, aber doch immer verteidigt von den frühen Tagen dieses Podcastes an. Und weil mein Narrativ war eigentlich, diese Aktie ist mehr wert, als sie an der Börse kostet. Ja? Und da bin ich nach wie vor, also das Unternehmen ist mehr wert, als es an der Börse kostet, nach wie vor davon überzeugt. Die Börse hat es allerdings nicht erkannt, aber Oliver Samba.
Was dann Oliver Samba lag, das war der Samba-Abschlag. Genau. Und jetzt weißt du auch, warum es den Samba-Abschlag gab.
Ja. Er hat es ja natürlich gezielt in den letzten Monaten, war das ja auch zu beobachten. Und ich habe es ja vor einigen Folgen auch schon gesagt, dass ich glaube, dass Oliver Samba jetzt Rocket Internet von der Börse nehmen will. Und Christian Rühl hat es ja auch bei uns im Interview gesagt, der ja immer wieder auf der Hauptversammlung war und dann auch festgestellt hat, dass der Oliver Samba immer mehr dieses Unternehmen kleinredet. Letztes Jahr ja schon davon gesprochen hat, dass er mehr Geld als Ideen hat. Und das zieht sich ja schon sehr lange hin und entsprechend lange gibt es auch schon diese Spekulation, dass Samba Rocket Internet von der Börse nehmen will. So, und das war auch mein Gedanke, auch meine Spekulation. Ich war ja auch in dem Titel ziemlich engagiert, also finanziell engagiert, hatte also Aktien im Depot und Hab sie jetzt aber nicht mehr. Und weil ich dann auch drauf spekuliert habe, weil ich gedacht habe, gut, es ist auf jeden Fall mehr wert, als es an der Börse gehandelt wird, weil man ja wusste, die haben so um die 2 Milliarden Cash vielleicht aktuell noch. Ende März waren es 2,1 Milliarden. Und sie haben eben börsennotierte Beteiligungen im Depot, die kann man berechnen. Und sie haben dann noch 100-200 Startups im Depot. Und die Deutsche Bank hat jetzt gerade nochmal ausgerechnet, dass also die aktuelle Börsenbewertung im Prinzip nur die Startups, die börsennotierten Beteiligungen, also die verfügbaren Beteiligungen, aus den Barmitteln und die flüssigen Anlagen des Unternehmens, die würden aktuell den Börsenwert darstellen und die nicht börsennotierten Beteiligungen gibt es quasi aktuell umsonst zu diesem Börsenwert.
Da ist auch Helbling dabei.
Zum Beispiel. Helbling. Und viele, viele andere.
Ja. Ja, aber die kennt man alle nicht. Ja, Helbling kennt man als einzigen noch. Die haben irgendein komisches Unternehmen in Singapur.
Nein, Helbling hat einen Putzdienst hier.
Ja, aber Helbling nur. Das kennt man, aber sonst kennt man von denen nichts mehr.
Na, es gibt schon einiges mehr, aber okay. Man hat ja auch wenig erfahren über diese ganze Beteiligung. Mhm. Das war ja offenbar schon auch so gezielt, dass man da keine Fantasie schüren wollte. Und ich würde ja wetten, dass hinterher dann rauskommt, was für Schätze da alles dann in der Beteiligung sind. So, jetzt, die meisten kennen ja das schon, was jetzt passiert ist, wofür es dann eben den Bären der Woche gibt. Kommt Oliver Samba und sagt, hallo, ich will jetzt tatsächlich Rocket Internet von der Börse nehmen. Und ich mache euch, lieben Aktionären, die ihr die restlichen 50% an dem Unternehmen habt, weil Oliver Samba und seine Familie und seine Holding, die haben ja knapp 50%, um die 50% und die anderen 50% haben eben
Streubesitz,
Kleinaktionäre
oder
und
größere
auch
wie der
Fonds
Defner
und so weiter und Investoren, institutionelle Investoren. So, und denen gibt er jetzt 18,57 €, das ist der Durchschnittskurs des letzten halben Jahres. Er hat also diese Chance der Corona-Zeit, wo es den Kurs auch runtergeprügelt hat, genutzt und gibt jetzt ein Übernahmeangebot, das noch weniger war, als am Tag zuvor an der Börse notiert. Und das ist halt einfach eine Frechheit. Normalerweise wird in bei solchen Übernahmeangeboten mit dem Ziel eines Delistings ein Aufschlag von 20-30% bezahlt. Damit habe auch ich gerechnet und damit haben viele, viele andere gerechnet. Zum Beispiel den OMR-Podcast von OMR gehört mit Sven Schmidt, der ist da auch regelmäßig zu Gast, der auch sich ganz oft zu Rocket Internet geäußert hat. Der hat eben sich ähnlich geäußert und hat gesagt, es war komplett überraschend, dass
findest das du? Wer bei einer Hauptversammlung nicht genug Stühle hinstellt für die Kleinaktionäre, der wird die Kleinaktionäre nicht besonders gut behandeln.
Immer gesagt,
der behandelt die schlecht, der hat sie immer schlecht behandelt.
Wir haben all diese Worte, die du gesagt hast, natürlich gelten mir in den Ohren, als es kam und ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir das alles dann obendrauf noch
mal anhören.
Liegt am Boden
genau.
Und hat wirklich hier auch einen Verlust erlitten. Ja. Und dann kommt der Chapitz und sagt, ich hab's selber gesagt.
Nein,
da muss ich jetzt wirklich sagen, du hast es immer gesagt, ja. Und in dem Fall hast du jetzt auch mal recht behalten und das Chapeau erkenne ich hiermit absolut an, ja. Und vor allem, was du gesagt hast, er schert sich einen Dreck um seine Aktionäre und genau das hat er getan. Und genau zu sagen, okay, ich suche einfach nur den einzigen finanziellen Vorteil für mich und für meine Holding, ohne irgendwie daran zu denken, was ich auch diesen Investoren, diesen Kleinanlegern, zu 42,50 € ist die Aktie 2014 an die Börse gekommen, damit hat er viel Kapital angesammelt. Die haben unternehmerisch sehr viel gemacht, haben sehr viel in Berlin auf die Wege gebracht und viele Startups angeschoben. Es gab ja auch erfolgreiche Startups, die aus diesen Hause kamen, habe ich ja immer wieder erwähnt hier. Aber die Art und Weise, jetzt sich zu verabschieden von der Börse, man kann ja von der Börse gehen, unser Unternehmen Axel Springer hat es auch gemacht, ja. Da ist vorher KKR eingestiegen und hat ein ordentliches Übernahmeangebot mit einem ordentlichen Aufschlag gemacht. Das waren ja fast 40% oder sowas, ne, damals.
Das war ein guter Aufschlag.
Das war ein sehr guter Aufschlag. Sowas würde man erwarten und dann kann man auch ein Delisting machen. Aber nicht so, das ist schon so ein bisschen kalte Enteignung, weil vor allem, wie gesagt, eigentlich das Unternehmen mehr wert ist, als es jetzt an der Börse wert ist und als entsprechend dieses Übernahmeangebot von 18,57 € wert ist, da wird das Unternehmen eben nur mit 2,5 Milliarden etwa bewertet. Und wenn man weiß, eben schon 2 Milliarden ungefähr Cash in der Kasse, dann kann er natürlich diese Rückkaufaktion locker finanzieren. Ja?
Das ist ja das zweite Unverschämte. Normalerweise nimmst du Geld von außen und investierst und jetzt nimmt er noch das Geld aus der Kasse, also das Geld, was dem Defner schon mitgehört, nimmt und zahlt dem Defner ein Gnadenbrot.
Genau, das ist eine Unverschämtheit. Und er kann Wahnsinn. Das einfach nur machen, weil er Mehrheit hat und weil die Mehrheit dann beschließen kann, dass sie sozusagen dieses Delisting vornimmt. Bei der Hauptversammlung am 24. September ist es ja dann soweit. Mhm. Und dann wird halt die Aktie, man muss jetzt nicht verkaufen, aber man hat halt dann ein Problem, dass die Aktie nicht mehr gehandelt wird. An Börsenplätzen, sondern nur noch auf
irgendwelchen
Freiverkehr oder musst du vielleicht bei eBay Einkäufe für deine Aktien suchen, wenn du sie verkaufen willst. Also nur auf dubiosen Marktplätzen möglich. Für Freiverkehr ist auch nicht garantiert, dass sie gehandelt wird. Also man weiß nicht, wo und wie transparent die dann gehandelt wird und dann muss man große Abschläge auch nochmal in Kauf nehmen und dann erfährt man überhaupt nichts mehr über die Geschäftsentwicklung. Dann hast du natürlich auch für den Kurs auch einen Belastungsfaktor und deswegen werden natürlich jetzt vor allem auch Großinvestoren zum Großteil verkaufen. Es sei denn, es findet sich nochmal einer, der darauf spekuliert, dass es hier nochmal ein
da kannst du keinen aktivistischen Investor, wenn du über 50% hast, das kannst du vergessen.
Das ist wahrscheinlich schwierig und das zeigt jetzt auch die Börsenreaktion, die ist ganz schnell auf diesen Preis gefallen und
dann bleibt sie da.
Da bleibt sie und da tut sich nichts mehr und da muss man halt auch sagen, okay, da muss man jetzt auch, ich habe auch so bitter es war und ich war wirklich so lange auch treuer Aktionär, immer wieder mal raus und mal rein, aber im Prinzip immer wieder beteiligt bei Rocket Internet und habe eigentlich immer daran geglaubt, dass es eine gute Idee ist, hier Startups in Deutschland voranzubringen und dass das auch für den Aktionär eine gute Idee sein könnte. Aber da bin ich wirklich enttäuscht worden und ich glaube, das ist halt auch wirklich ein Problem für die Aktienkultur in Deutschland, dass sich da wieder mal ein Kleinanleger dann auch übers Ohr gehauen fühlt und sagt, Mensch, die Großen, hey, die drehen da ihr Rad, machen es gerade so, wie es ihnen gerade passt, ja, holen sich Geld vom kleinen Michel, wenn es gerade braucht und dann, wenn er keinen Bock mehr hat, dann verabschiedet er sich wieder von der Börse und du hast das Nachsehen, ja, nach dem Wirecard-Skandal, das nächste komische Ding, also nicht vergleichbar, das ist jetzt kein Betrug, das ist alles legal, aber es ist nicht gut für die Aktienkultur in Deutschland und also ich würde auch, Samba will ja dann auch immer mit Fonds wieder Geld bei anderen Investoren ansammeln, da muss man doch sagen, irgendwann müssten dort die Investoren auch sagen, also dem Samba würde ich kein Geld mehr geben, der ist wirklich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und mit Investoren werden bei ihm einfach nicht gut behandelt, ob es Aktionäre sind oder andere. Und ja, dafür meinen Bären der Woche für Oliver Samba. Das war echt eine schräge Nummer. Aber wie gesagt, jetzt da dabei zu bleiben, macht, glaube ich, wirklich wenig Sinn. Eine Aktie behalten, hat der Herr Röhl neulich mal gemeint und immer noch mal dann zur Hauptversammlung geht oder sowas.
Mal gucken, was draus wird. Eine Aktie behalten sich, keine schlechte Idee. Aber er hat eigentlich das Gesetz zulässt, hat er halt gemacht. Und man muss sagen, es gibt halt eine Gesetzesänderung 2015, die Listing-Regeln. Und die sind halt so. Da kannst du halt den billigsten, da muss die Politik auch irgendwie mal.
Nein, da muss der Gesetzgeber auf jeden Fall oder der Börsenregel, also die Börse an sich, aber letztendlich kommt es in das Gesetz.
Es geht total einfach, deine Börse von deiner Aktie zurückzuziehen.
Nee, das kann nicht sein. Das sagen auch andere Experten, die sagen, es muss dann mindestens beim Delisting entweder einen satten Aufschlag von 20-30% geben, der vorgeschrieben ist.
Oder es muss zumindest auf den Durchschnittskurs sein.
Oder es muss mindestens ein Wertgutachten geben. Ja. Dass mindestens da jemand kommt und sagt, Moment mal, was ist jetzt dieses Unternehmen wirklich wert? Wird hier wirklich ein fairer Preis bezahlt? Aber so einfach, weil letztendlich sobald einer 50% hat und es gibt ja viele Unternehmen, die wo es einen Großaktionär gibt mit 50%. Ja, ich denke nur an die ganzen Spin-Offs. Ja, was weiß ich von Siemens Healthineers über all diese Großkonzerne würde sowas nie machen. Ja? Aber theoretisch wäre das auch da möglich. Ja? Dass er sagt, okay, Siemens Healthineers, das machen einen Börsengang, sagen wir mal frisches Geld Einzug und dann die Aktie
geht
gibt
die
nach
runter und bumm, wieder runter.
Ja. Und lieber kannst du mir gestohlen bleiben, lieber kleiner.
Ja, das ist
wirklich
Thema.
Problematisch. Ja. Und da muss der Gesetzgeber wirklich ran. Weil
und zumal dann, wenn es so eine Krise gab und die Aktie künstlich gedrückt ist und man das dann noch nutzt, diesen gesetzlichen 6-Monats-Durchschnittspreis zu nehmen und zu sagen, ey, und wenn man nämlich den 5-Jahres-Durchschnitt genommen hätte, hätte man nur einen 16% mehr zahlen müssen, hätte man sogar einen Aufschlag zahlen müssen. Also, wie hast du den verkauft jetzt? 18,57 oder hast du noch mehr für gekriegt?
59, glaube ich, oder so.
Yeah. Der Defner,
12 mehr.
Wie immer. Mit dieser Mann. Hat sogar noch Oliver Samba outperformt. Nein. Gut.
Aber es ist wirklich ein trauriges Kapitel und finde ich schade, dass er so zu Ende ging.
Komme ich mal mit einem glücklichen Kapitel. Ich wollte ja eigentlich als Bullen nehmen die neue Lidl-Sneaker-Kollektion. Kennst du die? Die ist ja saugeil. Also wer sich ein paar Sneaker für 19,99 €, die haben ja vorher schon so einen Hype gemacht. Ich weiß noch, vor einem halben Jahr haben die einfach in den Läden so ein Bild gehabt und dann solltest du einfach deinen Fuß da reinstellen, das fotografieren, auf Instagram stellen und sagen, ich möchte diese Sneaker haben. Und haben so viele junge Menschen mitgemacht und dann hat es einen wahnsinnigen Hieb und dann haben sie ganz wenige noch von den Sneakern genommen und dann wurden die Dinger bei eBay für 400 € wurden die verkauft. Also wirklich. Und jetzt haben sie die halt regulär, Lidl-Sneaker. Und ich muss sagen, also ich bin ja, die Familie Chapitz hat es jetzt zugegriffen. Dummerweise gibt es sie nur bis Größe 46. Deswegen gibt es für Levin und mich, wir haben ja beide
Familie
48.
Familie lebt auf großem Fuße.
Genau. Und jetzt hat aber die Frau und der Sohn, der Junge, der Junior, die haben jetzt beide demnächst die Lidl-Sneakers. Ja. Und dann sage ich dir, das ist wirklich hip. Und ich habe bei den jungen Menschen heute bei uns in der Redaktion gefragt, die fanden das auch hip.
Der Wahnsinn.
Und ich habe mir ein Lidl-T-Shirt bestellt, stehen so Lidl drauf. Also wenn ich demnächst hier einen Podcast
mit Lidl lohnt sich. Ja.
Yeah, yeah, yeah.
Meine Schwiegermutter Mutter meiner Freundin ist auch ein ganz großer Lidl-Fan.
Ist er?
Ja. Lidl lohnt sich. Ja, habe ich bei Lidl lohnt sich gekauft, sagt sie immer. Ja, das ist schon ein bisschen gebrainwashed. Okay. Aber Aldi ist natürlich auch toll.
Die haben eine neue Kollektion, aber die ist nicht so hip. Die haben auch Aldi Nord hat auch eine neue Modekollektion. Auch so mit so ein bisschen hipperen Anzügen. Auch bei Instagram kannst du das sehen, werben die auch. Also, auf jeden Fall, aber das ist nicht mein Bullet. Ich wollte
aber hast du jetzt einfach mal so untergebracht nochmal.
Ich wollte mal ein bisschen meinen Redeanteil
hier erhöhen. Alles, was nicht mein Bulle der Woche ist, möchte ich hier nochmal einen 10-minütigen Monologen vorstellen.
Monolog? Ja? Das ist für junge Menschen ist das möglicherweise ein Mode, also das ist ein Signal. Ich weiß es nicht. Du weißt, Sneaker ist eine ganze, mit Sneakern kann man reich werden. Das hast du schon beim Podcast vom Kollegen gehört, der diesen reichen Podcast gemacht hat. Ja.
Ja, aber was ist jetzt denn dein eigener Bulle
Seifert
der Woche?
Mein Bulle der Woche ist Aktiensparpläne. Für 10 € gibt es die jetzt und zwar umsonst. Und zwar
du gibt's kriegst das einen Aktiensparplan und einen Sneaker noch für den Preis eines Adidas-Sneakers. Ja?
Du kannst zwei
Und jetzt packe ich dir, wie beim Fischmarkt in Hamburg. Ja, und doch, so, und jetzt packe ich dir für die Familie. Nein, das war jetzt hexisch, ich kann dir keine Haare.
Packst du noch was oben drauf?
Packe ich noch was oben drauf, ja?
Jetzt klingt schon wieder so werblich. Ich bin gar kein Werbeonkel. Wir kriegen auch nichts dafür von niemandem hier. Also weder kriege ich von Lidl und ich musste mein Lidl-T-Shirt auch selbst bezahlen. Also ich wollte es nur sagen, wir kriegen hier nichts umsonst, nichts geschenkt und es ist auch keine Werbung, es ist nur einfach, ist mir aufgefallen und
es sind einfach
das
nur Ideen.
Ziemlich
ja,
geil.
Was wir hier bieten, sind Anlageideen, Verbraucherideen und
keine Aufforderung zum Kaufen.
Genau.
Auch nicht bei den Sneakern, obwohl ich die, gut. Also mein Bulle der Woche ist ein weiterer Meilenstein zur Demokratisierung des Aktiensparens und zwar Trade Republic hat jetzt diese Aktiensparpläne, wo du ab 10 € umsonst einzelne Aktien im Sparplan besparen kannst. Und es gibt ja relativ wenige
also Broker
überhaupt
Gebühren.
In Deutschland.
Also ohne Gebühren. Die Aktie kostet schon noch was.
Oder die Aktie kostet nicht geschenkt.
Naja gut, umsonst. Ich musste mal nachfragen. Wenn es was umsonst gibt, da bin ich doch sofort da.
Ja, die ersten 5 Aktien umsonst. Herr Deffner. Genau. Dann nehme ich die von Berkshire Hathaway. Krieg ich schon. Also ist es nicht. Es gibt ja sowieso relativ wenige. Es gibt ja nur 8 Broker, wo du überhaupt Aktiensparpläne machen kannst. Also wo du auf einzelne Aktien sparen kannst.
Im Gegensatz zu ETFs, was wir immer empfehlen als Basisanlage, um es nochmal zu sagen, für alle, die neu dabei sind. Ja.
Und jetzt gibt es das Angebot von Trade Republic, wo du ab 10 € einzelne Aktien sparen kannst. Und
also vielleicht erklärst du nochmal, wie so ein Aktiensparplan funktioniert.
Ja, du sagst einfach, ich möchte jetzt die Apple-Aktie besparen. Und dann kann ich mir suchen, kann ich jeden Monat, oder es gibt sogar quartalsweise, kann ich 10 € Apple kaufen. Und da die Apple-Aktie jetzt selbst nach dem Split etwas teurer ist, bekomme ich halt einen kleinen Anteil. Und das ist das Schöne auch, das ist ja dieses berühmte Fractional Shares, also Bruchteil. Du kannst halt Aktien, auch das kannst du nicht bei allen Aktiensparplänen bisher kaufen. Bei einigen musst du sogar 250 € anlegen, damit du eine Aktie kaufen kannst. Und das Schöne bei diesen 10 € Sparplänen ist, du kannst dir jetzt selbst dein Depot zusammenstellen und kannst dann sagen, ach, ich möchte selbst mein Diversifizierer sein. Also cool. Ich kann selbst mir meinen bunten Strauß zusammenfinden. Du kannst ja sagen, du brauchst ungefähr, um ein diversifiziertes Depot zu haben, würde ich mal sagen, 20 bis 30 Aktien. Und wenn du jetzt überlegst, 10 € kostet eine, dann kannst du schon mit 300 € im Monat, kannst du dir dein eigenes Depot selbst diversifiziert zusammenstellen. Aber jetzt muss ich gleich wieder sagen, weil viele werden jetzt auch noch, nehme ich halt 30 Tech-Aktien und denke, da habe ich schon ein diversifiziertes Depot. Das ist nicht Diversifizierung. Also man muss auch dann, wenn man das so machen will und nicht diesen ETF-Sparplan nehmen, sondern wenn man sich selbst zusammenstellt, muss man nach Branchen sortieren, nach Regionen sortieren und so weiter. Also das sei nur dazu gesagt. Das gibt es jetzt halt und das ist halt eine ganz neue Sache. Normalerweise musst du teilweise 1,5 bis 2,5% des Sparbetrags an Gebühren zahlen. Dann hast du teilweise nur 450 Aktien oder sogar nur 30 Aktien bei der Deutschen Bank, bei Max Blue. Du hast, bei denen hast du jetzt 1000 Aktien, die du so besparen kannst. Und das ist wirklich was, bisher gab es 580, war bisher das Beste von der von S-Broker, von der Sparkasse, aber da musstest du auch 2,5% Gebühr zahlen. Und wenn du dann halt mit einem monatlichen Ding von 50 Euro kommst, du musst dann schon 2,50 Euro Steuer bezahlen. 2,5% sind ein bisschen weniger, aber du musst auf jeden Fall, 2,5 von 50 sind
1,25.
Ja. Genau. Dann hast du trotzdem schon mal einen riesen Nachteil.
Das sind 2,5%. Und das ist ja schon fast, was du beim Fonds zahlst. Da zahlst du 5% Ausgabeaufschlag. So, und 2,5% muss man eigentlich erstmal verdienen. Ja,
so ist es. Es gibt auch günstigere, es gibt auch 0,2% bei Smart Broker, aber da musst du 250 Euro für eine Aktie anlegen. Also, es ist wirklich, also wie du es auch drehst, es gibt verschiedene andere Anbieter, aber keiner ist wirklich so geil. Jetzt, was ich nicht weiß, bei Trade Republic, die handeln ja nur über eine Börse. Ich weiß nicht, wie
über Lang und Schwarz, glaube ich, ne?
Genau.
Und jetzt ist die Frage. Die sind ja beteiligt dann. Also die kriegen ja dann von Lang und Schwarz Beteiligung, weil der Broker verdient sein Geld ja dann mit dem Unterschied von Bid- und Ask-Kursen, also von Angebots- und Kaufkursen.
Genau. Also es könnte sein, und ich weiß es nicht, ich habe es nicht getestet, es könnte sein, dass man nicht den allergeilsten Preis kriegt für seine Ausführung der Aktien, aber da gab es bisher noch keinen, der da wirklich Auffälligkeiten gesehen hat, dass sie jetzt total schlechte Preise gestellt hätten. Aber das muss man halt wissen, dass man.
Und da muss man halt auch immer aufpassen, dass man auch zu den regulären Handelszeiten.
Gut, aber das macht der Sparplan ja, da musst du ja nicht aufpassen.
In dem Fall macht der Sparplan, aber ansonsten ist es halt dann wichtig, dass man, wenn man.
Genau, man kann bei Lang und Schwarz ja bis 10 abends handeln, aber dann kriegt man keine guten Kurse. Oder auch morgens zwischen 8 und 9.
Oder wenn man morgens zum Beispiel oder am Vormittag dann US-Aktien kauft, außerhalb der US-Öffnungszeiten, sollte man das nicht tun, sondern man sollte immer, wo die reguläre Börse, wo diese Aktie regulär gehandelt wird, während der Handelszeiten. Und dann sind die Kurse in der Regel auch bei den anderen Brokern eigentlich relativ nah dran. So, ansonsten sind die spannend viel weiter.
Das ist beim Supermarkt und beim Späti. Wer jetzt Späti geht am Sonntag, muss mehr bezahlen.
Sehr guter Vergleich. Und an der Tanke noch mehr.
So, jetzt sage ich nochmal, mein Bulle der Ganz Woche offiziell. Ist dieser wunderbare 10 Euro Aktiensparplan, den Trade Republic jetzt
Sehr
anbietet.
Gut.
Ich bin mal gespannt, ob die Konkurrenz nachzieht. Und,
der Druck wächst auf jeden Fall. Ne?
Das würde ich denken.
Ja,
also. Weil es gibt wirklich keinen vergleichbar. Ich habe alle durchgeguckt und bisher war das kleinste 25 Euro.
Und ich finde auch, wie gesagt, wer immer noch bei Broken, ich bin ja dummerweise auch immer noch bei meinem Alten, weil ich da ja auch dann noch meine Aktienverluste habe. Und das ist ja auch immer dann leichter zu verrechnen wieder und so weiter, den Verlusttopf. Den willst du dann eigentlich da auch noch, weil sonst musst du das wieder, das ist dann so kompliziert und da bleibst du dabei. Aber ich habe den,
Bei wem hast du noch?
Naja, bei Consors habe ich ja schon öfters mal gesagt hier und denen auch schon öfters wütende E-Mails geschrieben, dass ihre Gebühren einfach viel
da
zu hoch sind.
Da hast du 422 Sparpläne insgesamt, also kleine Aktien.
Nein,
also
ich wollte jetzt nicht den Sparplan machen, aber mir sind einfach die Gebühren zu hoch. Und ich finde einfach, der Druck muss wachsen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, schreibt euren Brokern, wenn ihr zu hohe Gebühren habt, alles was so über 5 Euro ist. Und bei Flatex hat man ja dann das Problem, dass die wieder Depotgebühren nehmen und so weiter. Also jeder versucht da immer zu kassieren. Man muss einfach Druck machen und ich finde, da sollte man immer wieder auch mal eine E-Mail hinschreiben. Und sagen, hallo, bei Trade Republic oder bei anderen gibt es jetzt dieses und das Angebot oder bei anderen eben, gerade bei vielen anderen von diesen Neo-Brokern gibt es ja wirklich extrem günstige Angebote da kann man sich auch daran orientieren und wenn man nicht unbedingt wechseln will, sollte man einfach Druck ausüben, dann kriegt man zwar immer da patzige Antworten, Standardantworten, aber der Druck kann schon so, in Amerika war es einfach so, dass Robinhood so viel Druck gemacht hat, dass auch E-Trade dann die Gebühren gestrichen hat. Ja.
Und Schwab auch und die machen das auch für alle Fractional Shares und so weiter. Übrigens wusstest du, dass Flatex an der Börse eine Aktie gehandelt wird?
Ja klar.
Und schon ganz lange. Gestiegen ist.
Ja.
Goldman Sachs hat sie jetzt zum Kauf empfohlen, ganz groß.
Wir haben ja die Schiro aus den Niederlanden.
Haben sie übernommen.
Jetzt sind sie europaweit und so weiter. Und die sind seit Jahren an der Börse. Und
das ist nicht so toll gelaufen. Aber jetzt in Kulmbach letzten halben Jahr
ein riesen Imperium aufgebaut mit. Ja, muss man schon sagen. Ja. Okay. Und
1,2 Milliarden sind sie schwer, habe ich gestern mal geguckt.
Ja.
Wusste ich gar nicht. Ich habe noch was gelernt.
Wusste ich schon, aber diese Übernahme hat sie wirklich vorangebracht und DEGIRO ist aber, glaube ich, günstiger als, die gibt es ja auch in Deutschland.
Ja.
Und die haben zumindest keine Depotgebühren, da könnte sich ja mal, aber die machen jetzt auch so einen Internet-Rater von Flatex, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der dann ein bisschen günstiger ist und so weiter. Aber
Konkurrenz belegt das Geschäft
Genau,
und das senkt die Gebühren.
Ja.
Gut, kommen wir zu deinem Bullen. Wir müssen jetzt mal wieder sputen.
Genau,
sonst machen wir wieder eine Stunde 30.
Ja,
das wollen wir ja nicht.
Aber nach dem Urlaub gibt es ja auch viel zu reden. Wir mussten ja 2 Wochen aufarbeiten. Ja?
Stimmt.
Mein Bulle der Woche, der ist jetzt aber Urlaubs... beeinflusst, da muss ich wieder blättern. Ja,
Urlaubsbeeinflusst.
Ja. Urlaubsbeeinflusst habe ich im Urlaub getestet und das ist die Handy-App Komoot. Ja, schreibt sich K-O-M-O-O-T und ist eine super Freizeit-Outdoor-App, um Touren zu planen mit dem Fahrrad, Wandertouren, E-Bike-Touren und sich dann aber auch durch die Natur navigieren zu lassen, auch um Tourenvorschläge zu bekommen. Ich habe die vor ein paar Jahren schon mal ausprobiert in den Bergen und seitdem hatte ich sie auf dem Handy und habe sie gar nicht mehr genutzt und jetzt habe ich sie wieder ausprobiert und es hat hervorragend geklappt. Ich war ja im Zillertal eben, Fügen in Tirol, wunderbare Gegend, um Bergwanderungen zu machen, um Fahrradtouren zu machen.
Wie hoch ging es da? Hm? Was war der höchste Berg bei euch?
Wir waren so knapp bei 2.500, so waren wir oben auf dem Gipfel. Das war, ja. War dann, und meine Freundin war zum ersten Mal so richtig in den Bergen und hat sich tapfer geschlagen, muss ich jetzt mal sagen. Aber ich habe dann mit der Komoot-App dann halt einmal eine schwere Tour gemacht und das war schon herausfordernd, ja.
Okay.
Und das, zum Beispiel, also Komoot-App funktioniert eben so, man kann eben entweder selber Touren planen, man kann aber vor allem sich auch inspirieren lassen. Und das ist das Großartige auch an dieser App, weil mit Google Maps kannst du natürlich auch allerhand planen, aber da kriegst du auch Tourenvorschläge. Also wir sind da hingefahren, Fügen, dann gucke ich halt, okay, Fügen, was gibt's hier so im Umkreis von 5 Kilometern? Und dann kriegst du halt jetzt, wenn ich sage, ich will morgen Bergwandern gehen, dann kriegst du halt verschiedene Touren vorgeschlagen. Mhm. Und dann kannst du halt aussuchen, was willst du in Länge und Schwierigkeitsgrad so haben. Kannst auch Kriterien eingeben. Du kannst diese Touren auch bearbeiten und noch andere Ziele hinzufügen, sagen, ja, da will ich jetzt hier noch für den Badesee mit einfügen oder was auch immer. Und dann kannst du diese Tour abspeichern und kannst ja auch offline benutzen dann, weil ein Handyempfang ist ja in den Bergen oft nicht so. Und hast dann auch eine Navigations-App dabei, die wirklich hervorragend funktioniert. Und das ist halt wirklich, da geht es ja darum, dass du irgendwie den einen oder anderen Trampelpfad dann benutzt. Ja, das ist ja nicht irgendwie eine Autobahn, auf der du da fährst, mit ausgeschilderten Abfahrten, sondern es geht so manchmal kaum sichtbare Trampelpfade. Und da leitet dich wirklich fast Zentimeter genau diese App. Und das ist ganz hervorragend. Die haben halt dann Wanderkarten da eingelesen. Und gibt auch eine Sprachsteuerung. Zum Beispiel auf dem Fahrrad habe ich es dann auch ausprobiert. Auf dem E-Bike hatte ich auch gepostet hier mein E-Bike, das ich auch geliehen habe.
Wunderbar. Und der Defner mit so einem tollen Bad. Ja. Also muss es wirklich sein. Der Defner mit so einem
Bad. Ist das ein 3-Tage-Bad? Der Graubart. Das war ein 14-Tages-Bad dann schon.
14-Tages-Bad.
Ja. Also ein bisschen der Graubart, ja. Captain Graubart war unterwegs, ja.
Ein und alles so drunter geschrieben.
Also dieser Bart steht da wirklich gut, lieber Dietmar.
Ja. Und also dieses Bild mit diesen kurzen Hosen. Also von diesen Waden, da träumt der Chip. Ich dachte so, what?
Ja, das sind
egal,
die Defner-Fans.
Ich meine, dann sah ich den Defner im Pool und dachte, von dieser behaarten Brust träumt der Chip. So, stimmt. Egal. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall dem Defner und dem Chapitz bei Instagram zu folgen. Genau. Und wer das jetzt noch nicht gemacht hat, der soll das mal umgehend tun, weil das geht so nicht weiter. Ich bin bei 3.000, du bei 2.800. Ich meine, das geht so nicht.
Trotzdem also, habe ich immer mehr Herzen als du, gell?
Du kriegst immer mehr Herzen. Ja, ja,
um das nochmal zu sagen.
Ja, der kriegt immer mehr Herzen.
Habe ich auch drunter geschrieben.
Du hast doch diese Clever. Ich kann das auch viel schöner.
Halt das sind die treuen Fans.
Ja. Die habe ich halt nicht. Ich meine,
jedem, wie er es verdient.
Und der Chef ist auch so, das ist der Sozialist.
Wenn der Chef
mal nicht da wäre, dann wäre das viel lustiger, der Podcast.
Das hat jetzt noch keiner geschrieben.
Doch, schießt der Typ mit diesen Sozialisten, das ist ja scheiße.
Wohin du kommst.
Weil
du immer was rumzumeckern hast. Dieses ganze Gemeckere, das wollen die Leute auch nicht irgendwann mal. Ja?
Die wollen hören, wie sie in die Berge hochgehen, auf Komoot einstellen, den richtigen
ich war noch nicht fertig.
Bergsee
so,
vorbeigehen
zurück
und dann
zu Komoot,
auf dem Fahrrad sitzen
wir haben
und
auch noch,
auf Fahrrad
hallo, wir haben auch noch ein Thema zu diskutieren.
Stimmt. Aber du wolltest bei der Fahrradsteuerung, warst du gerade.
Ja. Also ich war bei Komoot. Also man kann auch eben sich navigieren lassen mit Sprachsteuerung, wie es bei Google Maps. Aber Google Maps hat mich einmal total in die Irre geführt und dann am nächsten Tag bin ich mit Komoot dann Fahrrad gefahren, hat hervorragend geklappt. Also wir haben wirklich tolle Karten auch, tolles Kartenmaterial. Ist nicht, normalerweise nicht ganz umsonst. Also die erste Region, in meinem Fall war es jetzt wieder die erste Region, die ich benutzt habe, die war dann kostenfrei. und konnte alles kostenfrei nutzen. Wenn du jetzt wieder in eine weitere Region, jetzt zum Beispiel in Berlin wandern willst oder was auch immer, musst du dann für die nächste Region für das Paket 3,99 € bezahlen oder du kaufst ja gleich so ein Komplettpaket, glaube ich, für knapp 30 € oder so kannst du dir
und? Die was Karten hast du
der
gemacht?
Ganzen Welt.
Hast du das Freemium?
Nein, ich habe es nur kostenlos genutzt.
Okay. Ja. Es ist ja ein Freemium-Modell.
Aber ich finde es ein gutes Modell. Eine Firma aus Potsdam mit 50 cool. Angestellten.
Konnten nicht herausfinden, wo die jetzt, zu wenn dir du gehören, das umsonst ob die zu Rocket
Internet.
Ja. Wer bezahlt das jetzt, wenn du es umsonst nutzt?
Ja, ich habe es umsonst gekriegt, aber ich würde wahrscheinlich das nächste Mal mir auch eine Karte kaufen, wenn ich das nächste Mal wieder irgendwo anders bin und dann eine Tour mache. Ich habe auch schon mal Outdoor Active probiert, da war ich nicht so zufrieden mit, aber Komoot ist wirklich. Und ja, gibt es das auch in den Niederlanden. Ja? Also es ist angeblich die führende Outdoor-App in Europa. Und also jeder, der da aktiv ist, auch nur für so normale Fahrradtouren oder sowas, kann man das wirklich gut mal ausprobieren, weil man einfach wirklich dann eine Inspiration funktioniert, auch auf Smartwatches, habe ich jetzt gerade gelesen, da habe ich keine, aber dann kann man es ja sich auch so an Lenker hinschrauben oder sowas. Also
gute Idee der Woche. Und Komoot.
Ja,
wenn es so mal eine Aktie gibt. Ich habe das in Berlin auch, wenn ich manchmal so Seen-Touren oder sonst wie, nehme ich das auch und gucke da drauf. Das ist wirklich cool. Und diese Google Maps App, wir haben es ja einmal in Rom, Fiumicino, haben wir eingegeben, wir wollen zum Flughafen Fiumicino und dann fuhren wir nach der App und dann standen wir irgendwo am Zaun vom Flughafen und hatten noch 10 Minuten Zeit, dachten so, nee. Also diese ganzen Google Maps oder was noch schlechter ist Apple. Wir waren jetzt also in Italien, dann haben wir Apple gegen Google laufen lassen. Also Apple führt dich in jeden Stau rein. Also wer jeden Stau haben will, nimmt Apple. Google hat das wenigstens uns besser da geführt, aber trotzdem für so kleinere Sachen sind die Apps wirklich nichts.
Ja.
So, dann komme ich noch schnell zu meinem, ich glaube, ich habe noch einen Bären. Mein Bär der Woche, ich glaube, das habe ich schon mal, hatte ich schon mal für Japan einen Bären? Ich glaube,
über Japan ja schon häufig. Öfters mal rumgenölt an Japan, ja.
Und warum? Japan hat nämlich einen historischen Moment, nämlich Peak GDP. Peak GDP, man kennt das ja, Peak irgendwas, Peak Oil, gab es so eine Idee. Da ging es darum, dass die Ölvorkommen irgendwann ihren Höchststand haben und danach geht es nur noch mit den Vorkommen runter und dann werden wir alle
in
der Kälte erzittern und so weiter.
War genauso falsche Vorhersage wie viel anderes.
Das war Club of Rome, wir erinnern uns. Aber jetzt gibt es das gleiche mit Japan, Peak GDP.
Du meinst die gleiche falsche Vorhersage?
Nein, das ist natürlich die richtige Vorhersage. Deswegen kriegen die meinen Bär in der Woche. Und zwar geht es darum, dass Japan wahrscheinlich 2019 den Höchststand bei der Wirtschaftsleistung erreicht hat. Den ist nie wieder erreichen wird. Gut, man sollte jetzt nie wieder sagen, aber zumindest bis 2050 nicht. Und zwar ist die Nation ja schon in Q4 2019 1,8 abgestürzt, dann ging es im ersten Quartal -0,6 und dann -7,9 in der Corona-Krise. Klingt jetzt gar nicht so schön, wenn man mit anderen Ländern das vergleicht, aber dieses Minus, was sie jetzt aufgehäuft haben, werden sie wahrscheinlich nicht wieder aufholen können in den nächsten 10 Jahren. Und dann schlägt halt mit voller Wucht die Demografie zu. Da muss ich ja überlegen, was ist Wirtschaftsleistung? Wirtschaftsleistung ist einfach Anzahl der Arbeitskräfte, die man hat in der Volkswirtschaft, mal dem, was man aus diesen Leuten rausholt. Und in Japan hat man das Problem, dass es halt immer weniger Arbeitskräfte gibt. Die hatten ja mal ihren Höchststand in den 90er Jahren bei ungefähr 86 Millionen Arbeitskräften. Jetzt haben sie gerade mal noch 74 Millionen. Also die haben halt wirklich schon 12 Millionen weniger. Und haben natürlich mit Produktivität kann man was rausholen, indem man aus dem Einzelnen mehr rausholt. Und natürlich hat Japan auch versucht, mit Gelddrucken und mit Schulden noch irgendwie dann den Laden so ein bisschen am Wachsen zu halten. Aber es wird halt jetzt wird's halt nicht weitergehen. Und das liegt zum einen daran, dass die Japaner irgendwie keinen Sex mehr wollen. Bei den 18- bis 39-Jährigen ist inzwischen jeder vierte Jungfrau, also auch von den Männern, ich weiß nicht, nennt man das Jungmann? Ich weiß es nicht.
Man sagt,
also die haben halt einfach keinen Sex mehr. Und wer keinen Sex mehr hat, hat auch keine,
keine Nachkommen.
Keine Nachkommen, genau.
Das ist jetzt mal eine wissenschaftliche These von der Chapitz, die man die einfach stimmt. So unterschreiben kann.
Ja. Oder es gibt also, ja auch was Produktivitätssteigerndes.
Es gibt auch Fremdfruchtbefruchtung. Ja, natürlich kannst du dich auch, ja.
Ja, auf jeden Fall haben sie das nicht mehr. Und deswegen sterben die Japaner aus. Und da sie auch keine Lust haben, Leute ins Land zu holen, wo noch Wachstum herrschen würde. Also ich könnte ja sagen, nehmen ein paar Inder oder nehmen irgendwie. Das finden sie auch nicht so.
Kinder finden sie auch
die sind
nicht
eine sehr homogene Gesellschaft, die es nicht so schätzen, fremde Kulturen in ihr eigenes Land aufzunehmen. Und deswegen werden sie halt, die Arbeitsbevölkerung wird weiter schrumpfen und damit auch das Bruttoinlandsprodukt. Und deswegen wird wahrscheinlich, es gibt Schätzungen, 2050 wird es 20% unter dem Stand von 2019 stehen. Und wenn da nicht ein Wunder passiert.
Und dann sagt auch noch der ABAD.
Der ist auch weg. Haben den neuen, aber der neue ist genauso wie der alte.
Der macht schon die gesagt, Abenomics weiter. Abenomics, ja, Konjunkturpakete und Geld.
Die brauchen Kinder kein Geld, sage ich Stiegler. Die müssen mehr Sex machen und nicht die Notenpresse rotieren lassen.
Aber das kann ja dann auch immer eine Wende geben. Ne? Das irgendwann kommt
aber
ja dann hier.
Deswegen Peak Japan und deswegen.
Aber als da muss man ja sehen, dass sie natürlich dafür zum Beispiel im Bereich Robotertechnologie und in anderen Technologiebereichen doch auch ziemlich führend sind. Und,
deswegen sind sie überhaupt noch gewachsen. Du hast 12 Millionen Arbeitskräfte weniger und bist trotzdem noch gewachsen.
Warum soll das nicht wieder weitergehen? Jetzt sind sie halt mal Corona-bedingt auch eingebrochen, aber warum soll nicht dieses Wachstum weitergehen? Und man sieht ja, dass Nationen, die vielleicht nicht auch die allergrößten demografisch, die größten Völker sind, wie die dann einfach auch getrieben werden zu guter Technologie. Israel finde ich ein gutes Beispiel immer wieder damit, wie fortschrittlich die, wie innovativ die sind in vielen Technologien und Japan, jetzt finde ich auch eben sehr, sehr technologiefortschrittlich.
Meinst, die haben nicht nur so Jummel, ich glaube Jummel so heißen die, diese Roboter, sondern dieser Care-Roboter, der die Leute betüttelt, heißt der Jummel oder so?
Das also ist, ich würde Japan nicht abschreiben, vor allem nicht aus Aktionärsicht. Also ich finde, da kann man nach wie vor
Geld drucken,
gut investieren.
Kann auch ein bisschen Scheinboom auslösen, stimmt. Ja, aber also tolles Wachstum wird es da nicht geben. Also ich wäre jetzt nicht der größte Japan-Fan, nö.
Gut,
dann kommen
das
wir zu
war
den,
der Bär der
zum
Woche.
Thema.
Das Land der aufgehenden Sonne.
Zum Thema.
Ich habe gesagt, die Sonne geht bald unter im Osten.
Stimmt. Gut, kommen wir zum Thema.
Darfst du auch gleich wieder anfangen?
Es geht um die Tech-Wirren, um die Technologie-Wirren.
Eingang
da
schon
war
mal
ja, angeteased. Als du weg warst.
Es ist ja so, hat sich das Muster jetzt wiederholt.
So ein bisschen,
oder? Einmal an der Ostsee hat es nicht funktioniert, aber ansonsten war es ja in den letzten Jahren immer wieder, Defner fährt in Urlaub, rums, es geht runter. Ja?
Und kurz bevor der Defner wiederkommt, kehrt es aber auch schon wieder um. Also so, die Märkte wissen, dass der Defner zurückkommt.
Genau.
Und so war es ja auch. Aus heiterem Himmel stürzten auf einmal die Tech-Werte ab. Und der Nasdaq verlor innerhalb von 3 Handelstagen 10%, sogar mehr als 10%, und war damit in diesem berühmten Korrektur-Modus. Und es war eine der schnellsten Korrekturen der Geschichte der Nasdaq. Und was hatte so den Wandel ausgelöst? Natürlich, dass es vorher so weit nach oben ging, das war eine Sache. Aber was dann auch rauskam, dass nicht nur Kleinanleger mit Aktienoptionen rumzockten, sondern auch Softbank einer der großen Optionskäufer war. Und wie funktioniert das? Ich spekuliere halt auf steigende Kurse. Und indem ich das mache mit Hebel, muss ja jemand gleichzeitig, der das Gegengeschäft macht, muss sich ja mit den Aktien eindecken. Und so kann ich halt, wird halt die Rallye noch befördert. Und bei Kleinaktionären, bei Robinhood-Tradern ist es beispielsweise so, die kaufen so kurzlaufende Call-Optionen, die aus dem Geld sind. Also sprich, ich nehme eine Option. Ich sehe, Apple notiert bei 400 und ich nehme eine Option, die in einem Monat ausläuft, die bei 450 steht. Also die ist ja aus dem Geld, weil der Kurs ja aktuell über dem aktuellen Kurs liegt. Und dann spekuliere ich drauf, dass die Apple-Aktie es irgendwie bis auf 450 schaffen. Das hat halt in diesem Boom sehr gut funktioniert. Das ist wie so ein Lotterielos. Wenn du nämlich eine Option holst, die aus dem Geld ist und ins Geld kommt, dann macht die nochmal so richtig nach oben. Und aber jetzt war halt die Frage, wenn so viele Leute solche Call-Optionen haben und so spekulieren, was ist von der Rallye, was ist real und was ist nur aufgepumpt? Und so kamen dann halt die Kurse ins Rutschen und deswegen ging es nach unten. Dann gab es, man sah halt, wie spekulativ die Rallye geworden war. Dann gab es die Zahl der Börsengänge ging hoch und es kamen immer mehr Unternehmen, kommen jetzt auch immer mehr an den Markt, die überhaupt keine Gewinne machen, was ja auch immer so ein Zeichen von Hype ist. Snowflake ist beispielsweise so ein Unternehmen, ich glaube, es ist so eine Cloud-Daten-Firma. Snowflake finde ich auch einen schönen Namen. So wird ja die ganze Generation genannt, die keine Kritik ertragen kann. Und so heißt jetzt auch eine Firma. Und was ich jetzt sagen würde, ich würde nicht sagen, dass jetzt die Börsen, die Blase platzen wird, weil normalerweise eine Blase wird platzen gelassen durch die Notenbank. Also es war immer so, die Fed hat immer die Zinsen erhöht. Das war im Boom 2000 so, das war 2008 so, das war auch in den 90er Jahren so. Da kam meistens die Notenbank, erhöhte die Zinsen und dann platzte die Blase. Das wird nicht passieren, deswegen glaube ich nicht, dass die Blase platzen wird. Ich glaube aber schon, dass wir jetzt so einen gewissen psychologischen, so einen kleinen Knacks an den Märkten haben und dass wir, das ist jetzt eine gewagte Wette, die Höchststände beim Nasdaq 100 in diesem Jahr schon gesehen haben und würde die anbieten, wenn der Nasdaq 100, der ist ja schon fast wieder auf Höchststand, wenn er nochmal da drüber strebt in diesem Jahr, dann hast du die Wette gewonnen. Wahrscheinlich wirst du sie gewinnen, aber trotzdem, für mich ist es so, hat sich das ein bisschen gefühlsmäßig verändert. Ich würde jetzt nicht auf sagen, da platzt die Blase und wir werden alle untergehen und werden sterben und es wird ganz furchtbar.
Du bist einfach kein echter
Untergangsprophet. Nein, aber ich bin ja Realist. Ich bin ja nicht der einfach berufsmäßige Pessimist. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass wir schon selektiver vorgehen bei einzelnen Titeln und nicht mehr alles nach oben jubeln und alles Jubel, Tubel, Heiterkeit.
Also ich glaube, es war wirklich ein reinigendes Gewitter, wie ich eingangs schon erwähnt hatte. Es war halt Hochsommer jetzt an der Börse gerade es war ein Sommergewitter und das hat sich dann zusammengebraut, weil es so stark anstieg. Wenn es halt einfach tagelang so heiß ist und Aktien nur noch steigen, dann muss es halt solch ein reinigendes Gewitter geben. Und dann muss man sagen, Gott sei Dank hat es das gegeben, weil jetzt wurde wieder Luft abgelassen und das sorgt nämlich dafür, dass es dann eben nicht zu einer Blasenbildung kommt, wenn es solche eine Korrektur um 10% gibt, ja. Und das ist, Korrekturen sind an der Börse ganz normal und die gehören dazu. Und gut, dass das jetzt auch die ganz neuen Robinhood und Trade Republic und die ganz neuen Trader, die jetzt hier eingestiegen sind in den letzten Monaten, natürlich vielleicht glücklicherweise in dieser Corona-Zeit eingestiegen sind und Tiefpunkte erwischt haben und sich gefreut haben über immer steigende Aktien anscheinend. Und irgendwie dann wird man ja auch leichtsinnig und schießt immer mehr Geld hinterher und denkt, das kann ja gar nicht, die Börse ist eine Einbahnstraße. Aber nein, die Börse ist keine Einbahnstraße. Und wie schon so oft erwähnt, das kann man gar nicht früh genug lernen an der Börse. Jetzt hat es auch wieder diese ganz neue Generation, die jetzt ein paar Monate erst dabei ist, gelernt, Gott sei Dank. Und es ist Luft abgelassen worden. Das ist gut für den Gesamtmarkt. Da gab es dann auch wieder ein paar Kaufchancen. Gerade in diesen, wie gesagt, Tesla ist ja einer dieser Aktien gewesen, die extrem wirklich gestiegen sind. Ja, da selbst mir als Tesla-Bullen wurde da ja schwindelig dabei. Apple war ein anderes Beispiel. Beide eben auch durch die Aktiensplits, die sie angekündigt hatten, dann auch mal befeuert. Bei Apple hieß es ja dann schon, das ist die Aktie, die immer steigt. Aber das hat sich eben auch gezeigt, auch eine Apple-Aktie bei 2 Billionen Dollar Marktwert ist irgendwann doch auch mal die Luft dünn. Ja, und dann ist es gut, wenn es eine Korrektur gibt. Langfristig, glaube ich, hat die Aktie Potenzial. An diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, gibt es ja wieder neue Produkte, die präsentiert werden. Wir sind mal gespannt, was dabei herauskommt. Aber ist es gut, dass Luft rausgelassen wurde und ich habe auch überhaupt nicht die Sorge, dass wir jetzt hier in einer vergleichbaren Situation, bei jeder Korrektur fühlen sich ja dann immer viele Auguren dann erinnert an das Platzen der Technologieblase im Jahr 2000, das habe ich ja am eigenen Leib erlebt, aber das war damals wirklich eine ganz andere Situation, da war noch viel mehr Euphorie da, die jetzt vielleicht vereinzelt in Segmenten wie Wasserstoff und dergleichen zu sehen ist, aber nicht im gesamten Technologiemarkt. Da waren Bewertungen da, die wirkliche Überbewertungen waren. Damals war der Nasdaq-Index bewertet mit 165 KGV-Kurs-Gewinnverhältnis und die allermeisten Unternehmen haben sowieso keine Gewinne geschrieben damals. Heute haben wir ja wirklich viele Unternehmen, die hier etabliert sind, die seit 20 Jahren eben ein florierendes Geschäftsmodell haben, wie eben zum Beispiel die großen Apple, Amazon und wie sie alle heißen, Alphabet, Microsoft und so weiter und so fort. Und wir haben heute ein KGV von 30, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30, das ist für solche Wachstumswerte nicht zu teuer. Vor allem angesichts eines ganz anderen Umfelds, das wir haben. Im Jahr 2000, da gab es ja immer noch Zinsen von 5, 6, 7% auf Staatsanleihen. Und heute ist jetzt auch in den USA der Zins quasi abgeschafft. Nicht nur in Europa, auch in den USA tendieren die Zinsen ja gegen Null. Und die Realzinsen sind auch bei Staatsanleihen und so weiter negativ. Und deswegen werden Aktien immer alternativloser auch bleiben, auch in Zukunft. Und deswegen glaube ich, und man wird sich weiter wieder besinnen auf diesen technologischen Wandel, der jetzt durch Corona beschleunigt wurde. Und das ist jetzt kein Einmal-Corona-Effekt, sondern das ist wirklich ein Wandel, der dadurch beschleunigt wurde und der bleiben wird. Sicherlich gibt es ein paar wie Zoom-Video oder sowas, die würde ich auch jetzt nach der Korrektur nicht anfassen. Die sind für mich einfach zu überbewertet.
50-facher genau. Umsatz. Die sind mit 50-facher
genau, das sind so Übertreibungen. Ja. Aber die
unter
großen
Peloton, ja, zehnfacher Umsatz.
Genau, aber die großen Amazons die und so weiter und so und viele Profiteure, die von diesem Wandel, von diesem digitalen Wandel profitieren, das wird so bleiben. Da wird das Rad in vielen Bereichen nicht wieder zurückgedreht werden, auch in einer Nach-Corona-Zeit. Und deswegen glaube ich, ist eine wunderbare Sache, dass es diese Korrektur gab, dass es so schnell und heftig war und jetzt ziehen die Märkte ja auch schon wieder ganz schnell an. Das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass man sich wieder stabilisiert und dass jetzt keine größere Panik aufkommt. Aber es werden natürlich dann schnell auch mal Verluste realisiert, Stop-Loss-Orders und so weiter. Das ist dann so ein Faktor, der zu einer solchen Korrektur führt. Und ob das jetzt die Rallye vorher durch Optionen oder durch Käufe von Aktien ausgelöst worden ist, das ist spielt ja
das zu sagen, gedopt?
Das eine ist, ja,
wenn
das
ist gedopt. Sagst, du bist gedopt, genau, das und dann hast du kein Doping
halt
mehr.
Ja, das ist schon früher war es halt mit Kreditspekulationen, was auch immer. Natürlich kannst du da nochmal stärker beschleunigen, ja, aber letztendlich sind es Käufe, ja. Und, ja, so, und
wenn gehebelte wird, Käufe.
Ja, gehebelte Käufe, ja. Ja. Und dann geht es halt auch mal, und das wird aber so bleiben, dass die Volatilitäten immer größer werden, die Ausschläge nach oben und nach unten. Das ist natürlich der Fall, weil es eben immer mehr Hebelprodukte gibt und immer mehr auch Algo-Trader und so weiter, die dann solche Entwicklungen ja auch beschleunigen. Also, und da muss man sich keine Sorgen machen, wenn es mal rumst, und dann kühlen Kopf bewahren und gucken, was wollte ich jetzt schon immer mal kaufen und gibt es jetzt vielleicht günstig, ein paar Tage das Ganze beobachten. Wenn es sich beruhigt hat, kann man dazu greifen. Und deswegen, ja, keine Panik. Ich freue mich.
Keine Panik würde ich auch nicht sagen. Aber du hast ja immer gesagt, Corona wird jetzt die Welt nicht so verändern. Wir wollen danach auch noch reisen. Wir wollen danach noch dies machen und das machen. Und das ist ja teilweise mit dem Narrativ, dass wir nur noch in der digitalen Welt leben, nicht wirklich. Wir haben jetzt so an den Tech-Werten, jede gute Bubble braucht ja ein Narrativ, und das Narrativ ist ja, wir leben in der Digitalisierung, die digitalen Konzerne haben unser Leben gerettet und haben uns gerettet. Und wenn du aber wieder ein bisschen normaler bist und vielleicht lieber ins Restaurant gehst, als dir jetzt irgendwie den Kram nach Hause vorbeischicken lässt, oder wenn du auch mal ins Büro gehst. Und wir haben ja jetzt beispielsweise gesehen bei JP Morgan, die haben eine Untersuchung gemacht, die haben festgestellt, dass Working from Home die Produktivität extrem reduziert, gerade bei jungen Menschen und gerade an Montagen und Freitagen.
Ach was.
Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass dieses unreflektiert, Working from Home, wir haben alles so, wie die Digitalisierung wird so weitergehen. Ich glaube, da wird ein Stück wieder zurück gehen, und auch die Telemedizin, wo alle sagen, ich gehe nicht zum Arzt, weil ich Angst habe, mich anzustecken, mach das lieber jetzt fernmündlich. Auch da wird man irgendwann wieder sagen, ach, so ein persönliches Arztgespräch ist schon nicht schlecht, und du beim Zahnarzt hast es ja sowieso schon erlebt.
Das
und
ich kann man schlecht mir schon vorstellen, bei Telemedizin
dass ein paar,
machen.
das geht. Ich bohre mal bei Ihnen, Herr Deffner. Halten Sie mal Ihr
Gesicht. Ich schicke Ihnen jetzt einen Roboter vorbei. Genau. Na, vielleicht kommt ja der japanische Roboter dann bald vorbei.
So, oder du musst deinen Kopf in einen 3D-Drucker machen, dann kommt dann schon irgendwas. Keine Ahnung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses New Era Thinking, also du denkst, wir haben eine ganz neue Ära und es wird alles ganz anders und wir werden nicht mehr, wird nie mehr. Klar, viele Sachen haben sich jetzt beschleunigt, die werden auch nicht wieder zurückkommen, klar. Aber ich denke mir, viele Sachen sind auch ein bisschen übertrieben, und deswegen denke ich,
bin ich absolut bei dir. Das habe ich ja damals in dem Corona-Ausblick auch gesagt, dass wir weiter auch wieder normales Leben haben werden. Aber viele haben jetzt einfach, die noch nicht digitalisiert waren, diese digitale Welt entdeckt, und die werden zum Teil auch dabei bleiben. Viele vielleicht ältere Menschen, die noch nie bei Amazon eingekauft haben, haben jetzt endlich diesen Schritt gemacht und gemerkt, wie praktisch es ist, und werden auch weiter dann ab und zu mal online einkaufen, werden aber auch wieder in die Innenstädte gehen. Ja? Aber der Wandel wurde jetzt beschleunigt, und es wird jeder Arzt sich irgendwie in den nächsten Jahren dann irgendwie telemedizinisch dann ausrüsten, auch wenn er weiter Patienten zur Sprechstunde vielleicht lieber empfängt. Aber er wird beides anbieten. So. Und er wird sich weiter digital aufstellen. Die Unternehmen werden Homeoffice anbieten und ihre Mitarbeiter damit ausstatten, aber sie werden trotzdem auch ins Büro kommen, wechselweise. Aber es wird nicht mehr so die ein oder andere Lösung geben, aber diese Digitalisierung, wo sind, und vor allem in den Behörden, was ja da lahmt es ja noch total. Ich meine, warum werden keine Autos zugelassen oder verkauft, weil in Berlin irgendwie so einen riesen Stau gibt, weil du nichts digital machen kannst. Also da gibt es noch so viel zu tun in der Digitalisierung, und da sind wir ganz am Anfang, und da werden die ganz vielen, die großen Technologiekonzerne davon profitieren, und da ist die Entwicklung jetzt angeschoben worden. Man hat jetzt ein Problem erkannt, die Schulen eben, du sprichst es ja immer wieder an, wo so viel noch im Argen liegt. Da muss man auch wenn es jetzt nicht gleich wieder die nächste Pandemie um die Ecke kommt, was tun und die entsprechend ausrüsten und all das. Und die reisen, du wirst trotzdem reisen, aber du buchst halt dann einfach eher bei Booking.com als im Reisebüro. Also ich glaube, da gibt es dann einfach, die großen Verschiebungen werden bleiben und sind beschleunigt worden. Und wer jetzt erkannt hat, dass er doch lieber mit der App bezahlt statt mit Bargeld, wird es in Zukunft vielleicht auch weiterhin tun. Das ist ja auch ein großer Trend, dass selbst die Deutschen rutschen jetzt langsam weg vom Bargeld, die ja immer so Bargeld verliebt waren. All diese Trends sind beschleunigt worden und ich glaube, dass dieser Trend wird intakt bleiben hin zur Technologie und deswegen bin ich da auch für die Aktien sehr, sehr zuversichtlich.
Ja, aber dass sie jetzt im S&P beispielsweise die großen Aktien fast 50% der Market Cap die Tech-Werte einnehmen, das ist einfach, ich meine, das ist eine Übertreibung in der gewissen Art und Weise, deswegen denke ich mal, dass wir zwar keinen wirklichen, die Blase wird nicht platzen, weil wir haben ja auch Gewinne und du hast es ja angesprochen und der Hang zur Technologie, das wird ja bleiben und Technologie wird weiter unser Leben bestimmen. Aber ich glaube, diese wahnsinnige Rallye, es werden auch mal wieder Unternehmen aus der realen Wirtschaft, werden auch mal wieder ein bisschen Aufholpotenzial haben. Deswegen denke ich, Tech hat jetzt seine gute Zeit, erstmal seine übergute Zeit gehabt und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da bis zum Jahresende diese alten Höchststände nicht wieder erreicht werden und vielleicht andere Sektoren mal nach oben kommen und wieder verlorenes Terrain aufholen und deswegen ja, das, die Wette, aber du hast sie angenommen, ich habe es schon gehört.
Ich habe sie angenommen und ich glaube aber trotzdem, dass es auch eine Branchenrotation geben wird und dass natürlich die Zykliker, die jetzt noch runtergeprügelt wurden, die werden auch aufholen, davon wird dann wiederum der DAX profitieren, also sozusagen die BASF, gerade so Chemiewerte, die ja sehr, sehr zyklisch sind, Industriewerte und so weiter. Auch das, da wird auch die deutsche Konjunktur davon profitieren, dass hier dann eben zyklisch was passiert. Aber trotzdem, die großen Rennen an den Aktienmärkten, das große Rennen, das werden weiter die Technologiewerte machen, glaube ich.
Okay, gut. Ich hätte noch zwei gute Ideen. Ich finde ja, Google ist zurückgeblieben. Das finde ich ja eine super.
Also keine Kaufidee. Die Aktie meinst du?
Die Google-Aktie, genau. Die finde ich ja.
Eine Kaufidee.
Und was auch noch eine Kaufidee ist, da muss ich zugeben, habe ich letztens mir auch selbst ein paar Aktien geholt, Covestro. Ja, weil ich denke, auch. Covestro ist so eine Art, die haben A, Chemie, Spezialchemie, die machen so Schaumstoffe für Möbel und das ist also Working
from Home.
Aber vor
allem für Autos.
Haben die, aber auch für Autos. Und du bist dabei, wenn dieser Working from Home Trend da ist, weil die Leute sich neue Möbel holen wollen und du bist dabei, wenn der große Konjunkturaufschwung kommt. Also,
absolut, nein, ich finde, solche Konjunkturreden kann man auf jeden Fall jetzt machen. Covestro habe ich auch ein paar.
Hast auch ein paar?
Und BASF habe ich mir neulich auch ein paar geholt, weil ich da schon diese Wette auch mache. Aber ich bin großen Teil schon in Technologie dann investiert, aber so einzelne Konjunktur-Revival, da bin ich nicht abgeneigt.
Bist du nicht abgeneigt? Ja. Super, jetzt haben wir die Welt noch einmal umrundet, haben sogar noch ein paar Ideen reflektiert und dann kann danach nichts mehr
auch
kommen.
Auch für unseren Reisepodcast was getan. Ja. Für die Umrundung von Baggerseen und Bergseen und Berggipfeln. Auch
auf den Spuren
Ideen
des Chapels. Das hat mir gut gefallen. Das ist so,
oder auf den Spuren des Defner bei Komoot. Bei Komoot kann man dann seine Touren auch teilen. Die haben wir dann
Kannst
auch.
Du?
Das ist toll.
Ich teile meine nicht. Könnten die dich jetzt auch anschreiben über Komoot? Kannst du auch, da ist es auch vernetzt und dann können die Leute dich anschreiben?
Du kannst so gut. Die haben eine neue Funktion auch. Du kannst es jetzt nur mit privat teilen, mit deinen Freunden. Wenn du jetzt irgendwie so einen Geheimtipp hast und nicht willst, dass das gleich der Massenpilgerweg wird, Defner Pilgerweg,
durchs Zillertal.
Genau. Und kannst es auch nur mit Freunden teilen, kannst du aber auch allgemein teilen.
Wenn ich könnte jetzt in der Komoot-App reingeben und könnte sagen, wo ist der Defner lang gelaufen?
Ich habe Touren gemacht, die schon da waren. Ja? Okay, also von daher kann man das machen.
Okay, gut.
Okay. Einfach mal um Fügen rumlaufen, da findet man da ein paar Spuren von Defner.
Ja. Schön. Und jetzt gibt es erstmal keinen Urlaub mehr, oder? Jetzt gibt es normale Folgen wieder.
Dann machen wir jetzt durch. Du auch nicht?
Nee, ich auch nicht.
Ja, jetzt ziehen wir jetzt durch.
Herbstferien habe ich nochmal, aber das kriegen wir irgendwie so hin. Ja,
kein Urlaub, nur Ferien.
Nein, nach Herbstferien, da gibt's dann wieder den Joggen am Rhein.
Ja, und dann
da freue ich mich auch schon
am
drauf.
Am Ende des Jahres die große Wetterauflösung.
So ist es. Ich weiß gar nicht, wer hier vorne liegt. Das ist dieser spannend, aber man kann bis zum Ende, bis zum 31. lässt sich nichts sagen.
Es hatte für alle was, ja genau.
Das stimmt.
Das sowieso.
Jeder konnte sagen, ich habe recht gehabt.
Man weiß ja nicht, wie es dann nochmal wird. Das war nochmal eine zweite Welle bekommen, die uns dann...
Weiterhin gute Kritiken schreiben, da haben wir relativ viele gekriegt, auch wieder ein paar schöne Sterne und
sehr
abonnieren.
Schön. Das freut
und,
uns ganz besonders und die Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch immer ganz, ganz toll.
Ja, und wenn man die dann noch teilt sagt, mit seinen Freunden, mit der digitalen Welt, ist es noch toller.
Digital und real.
Analog. Genau.
Ja. Gut. Freut uns das. Wir sagen danke fürs Zuhören und bleiben.
Nein, du musst tschüss und schau mal, was ist denn los, Defner? Ist ja zwei Wochen weg und kann die Verabschiedung versemmeln?
Servus, pfiat's euch. Ja. Ich komme aus Österreich. Tiroler Sperrkranke gestern. Die Tiroler verstehst du wirklich kaum, wenn sie mit dir sprechen. Aber ich habe es gut verstanden, meine Freundin.
Musst du es übersetzen?
Ja, musst du übersetzen. So, also dann sagen wir tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär.
Defner.
Und Chapitz.